Also erstmal eine kleine Vorstellungsrunde. Wir sind heute hier zu 1, 2, 3, 4, 5, zu 6. Wir springen hier spontan gemeinschaftlich ein für einen anderen Referenten. Ja, wo auch immer. Genau, der jedenfalls verhindert ist. Sein Seminar wird dann irgendwann später kommen. Das ist also nur verschoben. Stattdessen sind wir heute hier und machen ein bisschen was über Desktops und Co. So der offizielle Titel. Soll heißen, wir stellen ein bisschen Grundkonzepte vor, was man so an grafischen Interaktionsmöglichkeiten auf den Standardrechnern heutzutage so hat. Das ist halt dann in Hauptsache die Desktop-Metapher, sprich die Schreibtisch-Metapher, die wir halt so auf allen gängigen Mainstream-Systemen haben. Vielleicht zwei, drei Schlenker Richtung andere Konzepte, andere Systeme, die wir noch haben, aber in der Hauptsache mal die großen Desktops, die man kennt, vorstellen, die Unterschiede aufzeigen, woran sie sich orientieren, mal auch fragen, woher das Ganze kommt und wieso sie auf das kommen, was sie da machen. In der Richtung werde ich ein bisschen was über die Mac-Schiene erzählen.
Ich werde was über Beryl und als Vorgänger davor zu, sage ich mal, EvilVM. Das ist so die Basic-Variante. Das ist das Kleinste, was man sich überhaupt nur so als Window-Manager vielleicht vorstellen kann. Und dann wird es weitergehen. Das Shabi, wurscht was. Oder hier, das wird wahrscheinlich so Stefan anfangen und das wird Gnome erzählen.
Bekomme ich das Mikro in die Hand gedrückt? Jetzt brauche ich nicht mehr sagen, dass ich was über Gnome erzählen soll. Ich glaube, das Thema allgemeiner heißt irgendwie Desktop-Environments, heißt es doch so auf Hübschdeutsch. Nee, nicht unbedingt. Also man muss ja nicht mit Gewalt draufhauen.
Okay, ja. Dann Alex, der jetzt hier sitzt und nicht vorkommen will, der wird nachher noch ein bisschen was zu Standardisierung im Unix-Bereich, Unix-Desktop-Bereich was sagen. Vielleicht erwähnt nachher Tobi noch dazu im Vergleich CDE. Und nein, wir machen jetzt hier eine lustige Vorstellungsrunde, das gehört sich so. Shabi macht nachher noch XFCE und Amiga OS und ZWM. Und genau, falls sich irgendjemand hier berufen fühlt, noch kurz seinen Window Manager vorzustellen, weil der einfach so cool ist oder wir über den Window Manager ein bisschen gebasht haben und ihr wollt es irgendwie wieder hervorbringen, dass der eigentlich ganz toll ist und ganz super, dann kommt einfach vor und sagt das so zu.
Möchte man Windows vorstellen?
Ja, genau.
Nein?
Kein Interesse?
Schade, das würde uns noch fehlen. Da haben wir niemanden vom Kompetenten gefunden.
Mit so unbedeutenden Randgruppensystemen beschäftigen wir uns nicht.
Schon klar. Ja, okay, fangen wir an. Wollen wir jetzt gleich direkt Beispiele machen oder soll ich ein bisschen was einführend erzählen? Einführung. Ja, okay, als Mac-User bin ich dann natürlich auch der hier, der den Anfang macht mit grafischen Systemen. Schließlich haben wir das ja auch mit verbrochen, zumindest für den Mainstream. Jetzt kriege ich schon die ersten bösen Blicke, oder? Nein? Doch? Wer hat es erfunden? Ja? Okay, überall kommt Xerox. Nur für Eingeweihte. Ja, also man kann es immerhin auf die Wikipedia nachlesen. Wir wissen ja, die Wikipedia hat die Wahrheit. Genau. Ja, vielleicht haben wir sogar Screenshots. Welche Rechner hängen da dran? Also für diejenigen, die sich das angucken wollen, parallel oder zu Hause, es gibt eine nette Seite, die nennt sich guidebooks.org. Haben wir das auf dem Bildschirm? Ja, genau. Da sind im GUI-Tab, wenn du mal klicken kannst, genau, GUIs. Da sind viele lustige Bildschirmfotos von allen möglichen GUIs, die so rumgelaufen sind in den letzten 20 Jahren, 25. Apple II, das ist noch kein grafisches System. Klick mal drauf. Klick. Na, okay, das ist dann schon die Erweiterung dafür. Also, das ist nicht der Original Apple II. Mausdesk, GSOS, das sind dann Sachen hier, Timeline 85, 87, das sind dann schon spätere Sachen, nein, nein. Geh nochmal zurück, ich glaube, da war auch ein Screenshot von den Xerox-Sachen. Xerox? Ja, Xerox Star. Na, am Anfang noch nett, nee. Also das sind jetzt mal nur ein paar Screenshots, das ist dann, glaube ich, schon später. Ja, guck mal hier, Copyright, 1996 ist es dann schon. Man muss dazu sagen, also es war dann wirklich das erste so brauchbar implementierte GUI. Davor gab es ansatzweise schon die Konzepte, wie man sowas machen könnte, meines Wissens. Zum Beispiel die Erfindung der Maus ist schon einige Jahre früher passiert. War das nicht Engelbart sogar, der das gemacht hatte? Naja, die Maus war halt, ja gut, die Maus war schon war notwendig, um sowas dann benutzen zu können. Also so Windows und Menüs und sowas möchte ich nicht mit der Tastatur bedienen und verschieben. Ja, also. Ja, es kommen hier gerade Einwände, dass es ja auch noch Stifte gegeben hat damals schon. Die technische Umsetzung von den Stiften, von den Lightpens, die ist mir, ja, okay, Moment.
Also damals waren ja noch Röhrenmonitore üblich und in so einem Lightpen war ein Sensor drin, der auf Helligkeit reagiert hat. Und wenn man den an den Bildschirm gehalten hat, hat er den Zeitpunkt festgehalten, weil sozusagen dieser Elektronenstrahl an der Stelle vorbeikommt, wo man den Lightpen draufhält. Und das war synchron mit der Grafikkartenausgabe. Das heißt, er hat dann gewusst, welche Bildpunkte er an dieser Position rendert. Üblicherweise hat man das noch kalibrieren müssen mit so einem Programm. Das hat ein paar Kreuze gehabt, die hat man nacheinander anklicken müssen. Und auf die Art und Weise hat man also diesen Lightpen kalibriert und dann hat er an diesem Monitor mit dieser Auflösung funktioniert. Und wenn man was umgestellt hat, hat man wieder neu kalibrieren müssen.
Witzig, kannte ich auch nicht. Ja, also jedenfalls, diese Hubbekummelten gab es vorher schon, vor diesem Xerox Star. Und der Xerox Star hat damit dann mal wirklich was angefangen. Das war allerdings alles im Bereich eines Forschungsprojektes, also nicht als Produkt gedacht. Und das ist auch der Knackpunkt, warum eigentlich die Mac-Folklore eigentlich zu Recht behauptet, dass der Mac die erste erfolgreiche GUI auf den Markt gebracht hat. Zumindest auf den Markt bringen müsste ja gepasst haben. Wobei auf dem Markt, kann man das mit dem Xerox Star auch sagen, dass er auf dem Markt gewesen ist? Ja, möchtest du? Komm.
Wobei zeitgleich, als der Macintosh damit auf den Markt kam, eigentlich so 3-4 Monate vorher sind die Konkurrenten Atari und Commodore dann auch noch rausgekommen. Commodore mit dem Amiga, Atari mit dem ST, die im Prinzip die Konzepte originalgetreu von Macintosh geklaut haben, aber halt, was weiß ich, den Wettlauf um ein paar Monate gewonnen haben und natürlich preislich absolut schlagend waren, was weiß ich, so mit ungefähr 2.500-3.000 Mark gegenüber 12.000 Mark, die der erste Macintosh damals noch gekostet hat.
Nachahmerprodukte, ja. Passt schon, ja. Okay, ich möchte aber jetzt da gar nicht so viel mit History machen, weil wir wollen ja noch einen Stefan hören und der hat gar nicht so viel Zeit. Deswegen nur als Einführung ganz kurz, diese ganzen GUIs aus den Anfangszeiten basieren alle auf der Grundidee, dass man einen Schreibtisch abbilden möchte. Sprich, was mache ich? Ich muss auf dem Rechner irgendwie darstellen, dass ich verschiedene Dateien habe. In diesen Dateien steht irgendwie Zeug, mit denen möchte ich arbeiten und das werden halt mit der Zeit sehr viele Dateien und irgendwie muss ich die organisieren. Das Intuitive, was man als Programmierer macht, man macht halt ein Namespace auf und da irgendwie einen Baum oder sowas in Richtung. Das ist dann das, was man als Filesystem kennt. Das gab es am Anfang aber auch noch nicht unbedingt so in der Ausprägung. Da war dann zum Beispiel, gab es Filesysteme, die konnten keine Verzeichnisse haben. Das war dann nur einfach ein Bereich auf einer Disk irgendwo, wo da halt Dateien drauf waren, aber keine Unterordner. Das ist auch was erst später kam. Aber von der Motivation her, warum man sowas macht, ist einfach, ja, ich möchte den Leuten was an die Hand geben, womit sie sich möglichst intuitiv orientieren können, dieses Gerät zu bedienen, ohne groß erst Handbücher lesen zu müssen. Und da war halt die Idee, okay, diese Dinge sollen Office-Maschinen sein. Und was macht ein Arbeiter, der im Office hockt und irgendwie arbeiten muss? Naja, hockt sich an den Schreibtisch und nimmt sich dann irgendwie Stift und Papier und macht halt seine Texte oder Grafiken oder ein Zettelkasten, sprich eine Datenbank, das geht alles am Schreibtisch und deswegen bilden wir uns einfach diese Metapher Schreibtisch ab und machen einen virtuellen Schreibtisch und orientieren unsere Mensch-Maschine-Schnittstelle an diesem Konzept. Und dann bekomme ich ein eben einen Desktop mit Dateien, sprich Dokumenten, die da rumliegen, die ich bearbeiten kann durch Aufrufen. Ich brauche irgendwelche Arten von Stiften, um dann rummalen zu können. Ja. Also so viel zum Grundkonzept dahinter, warum das alles Desktop-orientiert heißt, eben wegen dieser Schreibtischmetapher. Heute sieht man das nicht mehr so direkt. Damals war das noch so. Und als ersten Beispielvertreter gebe ich jetzt mal das Mikro an Stefan weiter. Dann darfst du was über GNOME und KDE erzählen.
Okay. In Ordnung, Dankeschön. Ist ganz hervorragend, weil jetzt muss ich dem Michael gleich mal auf breiter Front widersprechen. Du hast jetzt gesagt, dass wir auf der einen Seite irgendwelche Window-Manager haben. Nicht irritieren lassen, dass das Bild so langsam kommt. Wir haben gerade eine unglaubliche Bandbreite von circa einem Byte pro Sekunde oder so. Aber ich glaube, es so als zum, naja, versinnbildlichen, was das Ganze sein soll, wird es jetzt tun müssen. Ich gucke mal, ob ich das noch ein bisschen, ich fasse es glaube ich lieber nicht an, das ist im Uli sein Window-Manager. Da passieren nur irgendwelche komischen Sachen. Wahrscheinlich verschwindet das Fenster, wenn ich jetzt irgendwo draufklicke. Okay, ich bin gerade überfallen worden in einer wohl einstudierten freien Improvisation, was über Desktop-Environments zu erzählen, nachdem ich irgendwie in dem Verruf stehe, gerne GNOME zu benutzen. So, der Michael hat gerade eben erzählt, dass man sich mit der Schreibtischmetapher beholfen hat, um den Leuten das Arbeiten mit dem Rechner ein bisschen erträglicher zu gestalten, dass die nicht mehr an der Kommandozeile rumhacken müssen, sondern dass sie was zum Klicken haben und damit es was es zum Klicken gibt und was bunt ist und grafisch aussieht, damit es irgendeiner Systematik folgt, hat man sich da eben den Schreibtisch hergenommen, beziehungsweise Leitsordner und darin abgeordnet irgendwelche Akten, irgendwelche Files, also irgendwelche Dateien. So, wie passen jetzt diese ganzen Begriffe ineinander zusammen? Jetzt mal aus der Unix-Sicht, bei Windows ist das ein klein bisschen zusammengemischt und zusammengematscht, das Ganze. Also ich erzähle es jetzt mal so aus der Unixoiden Sicht. Da gibt es einmal als ganz Grundlegendes den X-Server, der dafür sorgt, dass man in irgendeiner Form sowas wie eine systematische Grafikausgabe hat, was so ganz grundlegende Primitive wie Fenster kennt. Wobei man sich jetzt diese Fenster vom X-Server jetzt bitteschön nicht vorstellen darf, wie das, was man jetzt hier sieht, was jetzt hier kommt, so mit Rähmchen drumherum und lass gut sein, wir sehen es nachher noch, glaube ich. Sondern das Ding ist also wirklich ein Grundprimitiv. Warum hat man sich sowas gebaut? Als erstes hat man da die Treiber drin versteckt und zum anderen hat man da eine relativ coole Idee verfolgt, nämlich dass man diese ganze Oberfläche, genauso wie man früher Terminals über Netzwerk hatte, also stammt eben aus der Zeit, wo die Desktops, die Schreibtischrechner noch nicht im Gigahertz-PC, sondern eher im Kilohertz-Bereich gearbeitet haben. Da hat man sich eben per Netzwerk an einer richtig großen Wumme, an einer großen Maschine bedient und hat da eben eine Konsole gehabt. Daher kommt Telnet, später dann eben die Secure Shell. Und genau dasselbe Konzept hat man bei dem X-Server verfolgt. Man hatte also die Möglichkeit gehabt, einen möglicherweise sehr dummen Thin-Client, ein dummes Endgerät zu haben, was einfach die Grafikausgabe produzieren konnte. Die eigentlichen Programme sind dann aber auf einem anderen Rechner gelaufen und eben diese Kommunikation dazwischen, der X-Server und die entsprechenden X-Client-Libraries erledigt. Ja, das ist allerdings, wie schon erwähnt, es ist ziemlich hässlich und man kann auch nichts klicken, sondern es gibt einfach so einen weißen Rahmen und dann war was drinne. So, an der Stelle kommt der Window Manager ins Spiel, was ja der Titel des ganzen Vortrags ist. Der Window Manager, naja, naheliegend bei dem Namen, er managt die Windows, er verwaltet die Fenster, die man so hat. Der sorgt dafür, dass diese Fenster einen Rahmen drumherum bekommen. Der sorgt dafür, dass man da irgendwas anfassen kann, was durch die Gegend schieben, vergrößern, verkleinern, maximieren, vielleicht mehrere virtuelle Bildschirme. Das ist alles Job von dem Window Manager. Also, dass jetzt da oben hier so ein Kreuzchen ist, rechts oben, um ein Fenster zu schließen, das ist also ein Verhalten vom Window Manager. Da könnte also auch was ganz anderes passieren und dementsprechend gibt es gerade für die Leute, die da Spieltrieb haben, einige sehr, ich sag mal, verspielte, sehr expressive Window Manager, wo man, also wenn man sich manchen Hollywood-Streifen anschaut, dann sagt man da, ah ja, genau, der Enlightenment kann das auch. Ja, das Kreuz zum Schließen, das hat irgendwann mal... Ja, also das sorgt für manche Verwirrung. Wer aus der Gewohnheit nur an eine bestimmte Stelle klickt, das kann halt was ganz anderes sein. So, dann ist erwähnt worden von Michael die Geschichte mit dem Schreibtisch und der Ordnerstruktur und so. Das ist der File Manager. Also das ist ein Programm, was einem einfach den Zugriff aufs Dateisystem irgendwo grafisch repräsentiert. Was gibt es da dazu zu sagen? Die Geschichte mit Verzeichnissen und Dateien und dass das Ganze hierarchisch geordnet ist, das kommt vom Betriebssystem, vom Unterbau. Und der File-Manager, der Dateimanager, der visualisiert es einem. Auch da gibt es jetzt wieder mehrere Möglichkeiten. Von Windows kennt es vermutlich jeder, dieses zweigeteilte Fenster. Auf der einen Seite die Baumansicht, wo die Verzeichnisse hierarchisch angeordnet sind und auf der anderen Seite dann der Inhalt von dem aktuellen Ordner. Das kann aber auch, wie man nachher bei Mac sicher noch sehen werden, auch ganz anders ausschauen. Wenn das GNOME-Ding noch ein bisschen weit, das GNOME, Entschuldigung. Ah, okay. Oh, du hast ihn inzwischen, das ist schön. Dann sehen wir einen ganzen Screenshot jetzt. Ah ja, wunderbar. Oh, da haben wir jetzt natürlich gerade keinen Window-Manager drauf. Aber macht nichts. Da bei GNOME, wenn man das standardmäßig installiert, nö, ist vollkommen Bums. Wenn man das standardmäßig installiert, dann schaut es Mac-artiger aus. So, also wir haben jetzt, wir haben Fenster, wir können sie anfassen, wir haben den Dateimanager. Was ist jetzt zum Geier dieses komische Desktop-Environment-Dingens da drumherum? Manche Leute haben sich gedacht, dass das ist schön und gut, das Ganze so zu haben. Die haben sich aber gedacht, man könnte dem Ganzen noch ein bisschen mehr Komfort drumherum verpacken. Eines der ersten Desktop-Environments war von, wenn ich mich richtig entsinne, von Sun, das CDE, dieses Common Desktop-Environment, das war so eines, also zumindest das erste, mit dem ich Kontakt hatte. Das hat dann zum Beispiel dafür gesorgt, dass wenn man seinen Desktop verlassen hat, sich ausgeloggt hat beim nächsten Einloggen, dass so ziemlich die meisten Fenster wieder hochgeploppt sind an der Stelle, wo man es vorher hatte. Zumindest die Programme, die das CDE vernünftig unterstützt haben. Es sorgt also für ein bisschen mehr Komfort. Und diese Desktop-Environments versuchen, ein bisschen einheitliches Look and Feel reinzubringen. Deswegen, in den meisten Fällen, wenn man sich so ein Desktop-Environment installiert, bekommt man zusammen mit diesem Unterbau, was so diesen Komfort ein bisschen bereitstellt, bekommt man meistens mehr oder minder automatisch noch einen Window-Manager mit aufs Auge gedrückt und einen File-Manager, einfach weil es hübsch ausschaut. So, und das, was wir jetzt hier haben, das ist so oder so ähnlich, sehen viele GNOME-Desktops aus. Meine Güte, was soll ich dazu sagen? Man hat unten dran eine Leiste, wo die Fenster abgelegt sind, die gerade offen sind. Man hat am Rande irgendein Menü mit irgendwelchen Applikationen, die man schnell erreichen kann, die man also oft braucht. Also so ähnlich wie das Dock beim Apple. Man sieht schon, jeder klaut bei jedem. Es wird sich da frei bedient. Alles, was gut ist, implementieren die anderen nach. Und was nicht so tauglich ist, wird leider auch nachimplementiert, aber irgendwann fliegt es hoffentlich in die Müllhalde der Geschichte. Wir haben ein Startmenü, das hier zum Glück nicht Start heißt, sondern nur so ein Icon hat. Da sind dann die restlichen Applikationen drin. Das ist so das Rahmen, der Rahmen, den GNOME einem bereitstellt. GNOME empfiehlt eine Handvoll Window-Manager, ich glaube Sawfish heißt er momentan, MetaCity heißt er, der aktuelle, der mit der Distribution mitkommt, der sorgt für diese Rahmen drumherum. Verwirrenderweise, es ist ja noch schlimmer, also man könnte sich jetzt drauf verlassen, wenn der Fensterrahmen so ausschaut, dann haben wir MetaCity am Laufen, aber auch das stimmt nicht mehr, weil die fast alle Window-Manager sind themable, man kann also auch noch verschiedene Themes reinladen und mit einem Mal sieht der MetaCity aus, als ob er von KDE käme oder als ob es ein Windows wäre. Warum es so viele Window-Manager gibt oder manche sehr spezielle, das sehen wir dann nachher noch. Aber so mit diesen Standard 0815-Dingern, wie es KDE oder GNOME mitbringt, da kann man sich die Standard-Look-and-Feels kann man sich dann nahezu beliebig konfektionieren. So, was bringt so ein Desktop-Environment noch mit? Ein Dateimanager, in dem Fall der Nautilus, da sieht man jetzt, das ist das Ding, was jetzt den Bildschirmhintergrund zeichnet. Also das Hintergrundbild und insbesondere links oben, Schabi, wenn du nochmal hochscrollst, dieses Home und dieses Trash-Icon, das sind schon so die Außenrepräsentation von dem File-Manager, wenn man da jetzt draufklicken würde, gäbe es Fenster, ganz analog, wie es beim Mac nachher aussehen wird. Vom Unterbau her bringt GNOME noch ein bisschen mehr mit, also es empfiehlt die Programme, die üblicherweise für das GNOME-Environment entwickelt werden, basieren auf einer bestimmten GUI-Bibliothek auf, nämlich das GTK. Das ist dann so einer der ersten großen Unterschiede zum KDE. KDE ist also auch ein Desktop-Environment. Alles, was ich bis jetzt erzählt habe, stimmt da analog genauso. Kommt auch ein File-Manager mit, kommt also auch ein Window-Manager mit. KDE hat sich so in den Tagen der Bildung dafür committed, wir benutzen Qt von Trolltech als Bibliothek, um unsere ganzen Programme zu schreiben. Was jetzt besser oder schlechter ist, da kann man jetzt einen mühseligen Streit drüber führen. Nur mal von den Fakten her, Qt kommt von einer ursprünglich kommerziellen Firma, unter einer ursprünglich Dual License war diese Bibliothek, diese Qt-Bibliothek. Die Lizenz war ursprünglich mal so, dass es für Open-Source-Anwendungen war die Lizenz frei, und in dem Moment, wo man das Programm Closed-Source gemacht hat oder wo man was verkauft hat, da gab es eine Spitzfindigkeit. In dem Moment hat man eine Lizenz kaufen müssen von Qt, und die war richtig, richtig teuer. Also im vierstelligen Euro-Bereich, wenn ich mich da richtig entsinne. Inzwischen hat sich da das Lizenz-Gehickhackel ein Stück weit entspannt. Ich weiß nicht, wie die aktuellen Lizenzvereinbarungen sind. Da müsst ihr nachschauen. Ich glaube, inzwischen ist es frei oder fast vollkommen frei. Für Unix gibt es eine GPL-Version, sagt der Schabi mir gerade. Danke. Für Windows auch, haben sie da auch nach... Also die haben sich da jedenfalls peu à peu dazu committed, weil vielleicht, wahrscheinlich war da der Selektionsdruck einfach zu hoch gegenüber. Ja?
Es gibt auch eine Stiftung, wo die Firma selber gegründet hat, einen Vertrag damit. In dem Moment, wo Trolltech pleite geht, wird automatisch die letzte Version, die sie gemacht haben, über diese Stiftung komplett unter freie Software gestellt.
Okay, also man hat sich sozusagen die Unsterblichkeit in Form einer Stiftung schon mal vorweg organisiert. Okay, und Qt ist von vornherein in C++ geschrieben. Das heißt, wenn man damit arbeitet, üblicherweise schreibt man seine Programme in C++. Hat den Vorteil, es ist halt von vornherein, ist es sehr objektorientiert, und man hat halt gleich die C++-Objekte. Der Nachteil ist, Language Bindings von C++ raus in andere Sprachen zu machen, die möglicherweise nicht so objektorientiert sind wie zum Beispiel Perl oder sowas, wird's ein bisschen hakelig. In dem Moment wird's fummeliges zu machen. Gibt's, aber ist ein Gefummel, um es zu erstellen. Auf der anderen Seite, GNOME, wie gesagt, die benutzen GTK, das war ursprünglich mal das GIMP-Toolkit, ist also entstanden aus dieser freien Bildbearbeitung heraus. GTK ist vom Kern her in Standard-C geschrieben, folgt aber trotzdem einem streng objektorientierten Ansatz. Die haben sich also in letzter Instanz die Objektorientierung und auch sowas wie virtuelle Methoden, was man von C++ her kennt, nachgebaut. Das schaut auf den ersten Blick immer ein bisschen merkwürdig aus. Also wenn man das noch gar nicht gewöhnt ist, mutet es ein bisschen seltsam an. Wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann geht es aber erstaunlich gut. Man kommt damit erstaunlich gut klar. Und der Vorteil ist eben Standard-C, also die Aufrufe, die nicht objektorientiert sind, sondern standardimperativ sind, das lässt sich natürlich super mappen in irgendwelche anderen Sprachen. Es gibt dann aber GTK-MM, GTK-, also die Leute haben eine leichte C++-Aversion, man merkt es schon. Was dann ein C++-Wrapper um das ganze GTK ist, danach schaut es genauso aus, als ob es schon von vornherein in C++ gemacht worden wäre. Makro-Hell? Ja, dafür hat Qt einen Präprozessor. Einen eigenen Präprozessor, was meinem persönlichen Geschmack nach das deutlich größere Krücke ist. Aber an der Stelle geht es auseinander mit Meinungen.
Nein, man muss fairer halber sagen, warum die den Makroprozessor besitzen. Zu der Zeit, als Qt angefangen wurde zu entwickeln, gab es noch keine Templates in C++. Sicher? Okay, ich nehme das zurück.
Das Problem liegt nicht an den Templates, sondern das Problem liegt an der, oder was heißt Problem? Die haben gemeint, also die Idee, also man darf ihnen jetzt nichts Böses unterstellen, sondern der Ansatz war tatsächlich eine gute Idee. Wir haben die üblicherweise diese ganze Fensterei-Geschichte, man arbeitet da ja nicht mehr mit einem strikten Programmablauf, sondern man weiß ja nicht, was der Benutzer als nächstes machen möchte. Will er ins Menü gehen, eine Datei öffnen, will er auf das Drucken-Icon klicken oder geht er jetzt hier runter in den Text rein und will da was bearbeiten? Man arbeitet da immer mit irgendwelchen Events. Und was KDE gemacht hat, die haben ein eigenes Konzept für diese Eventverwaltung gemacht. Es gibt Signals, also das sind Events, die versandt werden. Und es gibt Slots, das sind Punkte, die dedizierten Punkte, die Events empfangen können. Wer mal das Vergnügen hatte, unter Windows zu programmieren und mal Delphi in der Hand gehabt hat, da gab's, also Delphi ist eine Erweiterung Weiterentwicklung von Pascal, von Turbo Pascal, was da dann Object Pascal wurde und dann in Delphi als grafische Entwicklungsumgebung für Windows dann endete momentan. Das schaut von der Objektdeklaration aus, wie man es halt gewöhnt ist von Java oder was auch immer aus. Es gibt halt Methoden, es gibt virtuelle Methoden etc. Und da gibt es eben eine proprietäre Erweiterung, dass man eine Methode direkt an eine Windows-Nachricht binden kann. Und sozusagen das Pendant ist die Signal-Slot-Geschichte. Aber das ist natürlich, wenn ich da schreibe Signal oder Slot schreibe, dann ist das natürlich nicht mehr C++-Standard, sondern man hat da eigene Direktive drinne und damit kann der C++-Compiler halt nicht allzu viel anfangen. Um das schmackhaft zu machen, muss man den Präprozessor drüber rennen lassen. Also daher kommt diese Präprozessor-Geschichte her. Okay, wunderbar. Ich bin raus. Ich habe einen Faden verloren. Was wollte ich noch sagen? Die Desktop-Environments, wo sie sich noch unterscheiden, schauen wir uns nochmal ein Nachwort zur Oberfläche, zu solchen Oberflächlichkeiten wie dem Qt oder dem GTK, was verwendet wird. Was man bei GNOME sehr stark merkt und sieht, die hatten von der ersten Version an, hatten die einen Designer mit dabei. Die hatten also jemanden von der ersten Stunde mit an Bord, der ihnen zum einen schöne Icons gemalt hat, und zum anderen, der sich Gedanken über das User-Interface gemacht hat. Und es gibt tatsächlich von GNOME schon sehr, sehr früh ein Regelwerk oder ein Dokument, wie so eine Benutzeroberfläche auszusehen hat, an welcher Stelle ist das Dateimedium. Also es gibt so User-Interface-Guidelines. Wie gesagt, das Vergnügen mit WinZigWeich hatte, damals zu programmieren. Ab Windows 95 ist mir das erste Mal dort auch so ein Handbuch in die Finger gefallen, wo mal dokumentiert ist, wie sollte eigentlich so ein Hauptfenster aufgebaut sein, wo sitzt das Teilmenü, was sollte da drin sein, wo sitzt die Hilfe und so weiter und so fort, was für Tastenkombinationen. Das alles gehört zu solchen sogenannten User Interface Guidelines. Ja.
Also diese User Interface Guidelines in der Art was, das gibt's auch von Apple für die Mac Software, das gab's auch für den Amiga damals, das gibt's auch für Windows mit dem herausragenden Merkmal, dass sich die Leute von Microsoft am wenigsten dran halten unter Windows. Also das ist sozusagen kein Alleinstellungsmerkmal von GNOME an sich, dass sie das als erste hätten, aber sie haben es sehr, sehr konsequent umgesetzt, das muss man ihnen lassen.
Was ja auch nicht die Behauptung war, sondern GNOME stellt es insofern herausstellend ist für GNOME, dass sie das tatsächlich sehr, sehr früh dabei hatten und sich sehr früh schon darüber Gedanken gemacht haben. Ja, Evil VM auch, okay, wobei dort vermutlich geht es auf eine halbe DIN A4 Seite. Okay. Bei KDE gibt es das Ganze inzwischen auch, allerdings bei KDE war die Entwicklung eher von Enthusiasmus getrieben. Und bei GNOME und GTK, das war eher ein überlegender Designprozess. Nee, also wenn du dir anschaust, wie oft bei KDE die drunterliegenden Konzepte über den Haufen geworfen wurden.
Wofür steht das G bei GTK? Für GNOME?
Nö, für GIMP, habe ich vorhin schon gesagt. Daher kommt es ursprünglich mal her. Aber wenn dir ich wollte jetzt eigentlich nicht in die Architektur von GTK abtauchen. Die Kernentwickler von GTK sind Leute, die mit GTK ihr drittes Windows-Toolkit geschrieben haben. Das sind Leute, also man merkt an allen Ecken und Enden, dass das Leute sind, die Erfahrung haben. Qt ist von Leuten entstanden, die haben halt sowas gemacht, die haben Windows gesehen, fanden Windows nicht so toll und haben dann was Eigenes gemacht, sind dann aber trotzdem noch über diverse Anfängerproblemchen gestolpert. No, bei GNOME sind die GTK-Entwickler mit dazugekommen. Die haben auch da einen ziemlich breiten Erfahrungsschatz mit eingebracht. KDE ist, ich sag mal, Enthusiasmus getrieben. Die haben was gemacht, die haben was programmiert. Und wenn man sich die KDE-Entwicklung rückblickend anschaut, die haben sehr viel nachprogrammiert. Dummerweise auch sehr viel Unsinn nachprogrammiert. Also sie haben sehr viel Windows-Behavior nachprogrammiert. Und zwar an den Stellen, wo es nicht nur einfach der Gewohnheit entgegenkommt, sondern an den Stellen, wo es einfach ungeschickt ist. Ja, mein Empfinden von dem Ganzen. So, ja, geht's Licht aus. So ein Desktop-Environment hat noch ein, die ganzen Desktop-Environments bringen noch ein bisschen mehr mit im Unterbau. Also ich habe vorhin erwähnt, mal die Windows-Nachrichten, also in irgendeiner Form gibt es Möglichkeiten, dass Applikationen miteinander kommunizieren können oder die Applikationen bekommen Nachrichten vom System, was auch immer. Seit einigen Jahren gibt es Bestrebungen zwischen den KDE und den GNOME-Leuten und auch XFCE ist mit dabei und wer auch immer sich dafür alles interessiert, das Ganze und Free Desktop heißt die Initiative, freedesktop.org, die versuchen das Ganze zu standardisieren und zum Beispiel gibt es inzwischen ein gemeinsames Nachrichteninterface, eine gemeinsame Möglichkeit für die, es gibt einen Unterbau, nämlich diesen D-Bus, um dass die Applikationen Nachrichten austauschen können. Erinnert ein bisschen an die Windows-Nachrichten, allerdings im Gegensatz zu den Windows-Nachrichten hat D-Bus ein vernünftiges Rechtekonzept mit dabei. Also wer darf an wen eine Nachricht schicken, wer darf Systemnachrichten erzeugen und solche Geschichten. Wie bitte? Da wollte ich jetzt nicht bis ins Detail runter absteigen. Was Free Desktop noch liefert und was den Vorteil hat, dass eben also sogenannte KDE-Anwendungen auch unter GNOME funktionieren und umgekehrt, sind so Geschichten wie das Dock. Also jedes Desktop-Environment, das was auf sich hält, braucht irgendwie einen Dock und wo laufende Anwendungen irgendwelche Icons drin ablegen können oder eine Uhr anzeigen oder Status anzeigen oder so ein Zeug. War früher auch proprietär, je nach Desktop-Environment. Inzwischen ist man auch wieder dabei, fleißig zu standardisieren. Und wenn ich jetzt nochmal ein bisschen GNOME-Werbung betreiben darf, es wird mehr GNOME standardisiert, als was neu geschrieben. Also an der Stelle sieht man, dass die haben sich tatsächlich Gedanken gemacht und wenn man es jetzt nochmal, in Retrospektive nochmal in die Waagschale wirft, also es wird vieles tatsächlich übernommen oder nur leicht angepasst und nicht nochmal komplett neu gemacht. Okay, ja, ich fürchte, viel mehr gibt es da auch nicht zu erzählen, alles andere langweilt endgültig und der Michael, der fällt es ja, glaube ich, schon schier nicht mehr aus.
Eigentlich bin ich ja gerade gar nicht dran, aber ich möchte, halt. Wofür steht denn GNOME? GNU Network Object Model Environment? Das war es mal ursprünglich, ja. Ja, so von wegen hier von vornherein gut designt. Hätte da mal was mit Corba rein sollen? Wenn du was mit 1.0 vielleicht?
Die hatten ursprünglich ein Corba-Interface, das ist richtig. Die Schnittstellen an sich sind geblieben, nur den Corba-Unterbau, der ist inzwischen verschwunden und durch D-Bus ersetzt worden. Ich brauche jetzt nicht erzählen, was KDE gemacht hat. KDE ist gerade auf dem Weg zur Version 4 und jede dieser Major Release Numbers steht für einen anderen Nachrichtenunterbau. Inzwischen nehmen sie auch D-Bus, freedesktop.org. Man versucht sich zusammenzuraufen, anstatt dass man ständig ausschließlich auf Konfrontationskurs liegt.
Ich halte mich mal zurück, was das Bashing von technischen Details angeht. Ich will nur kurz darauf hinweisen, dass man da wirklich schön den Unterschied an Herangehensweise an das Problem sieht. Ich als Mac-User habe vorhin angefangen, ja, warum diese Desktop-Metapher existiert, um den Leuten den Zugang zum Rechner einfacher zu machen. Und wie man gesehen hat, bei X war einfach schon die Herangehensweise an das Problem eine ganz andere. Man wollte schlicht und einfach auch Grafik haben und das möglichst modular und möglichst so, dass es auch irgendwie den Power-Usern was bringt und dass man tolles Eye-Candy hat etc. pp. Und nicht unbedingt, um den Usern das Leben einfacher zu machen. Das ist schon mal eine fundamental andere Herangehensweise an so ein Problem. Und so erklären sich dann auch Sachen, dass man mehr Wert auf Modularität legt und weniger Wert drauf legt, dass irgendwie alles ein kohärentes Bild ergibt, dass in allen Programmen das gleich funktioniert. Man, es wird mir keiner widersprechen, dass allein schon mit Copy-Paste zwischen Programmen da unter Unix und X11 da schon rauskommt, dass da schließt ein anderer Fokus. Genau, also inzwischen kommt auch langsam an der Stelle an, dass man eine GUI dazu benutzen kann, dass man das Leben vereinfacht und nicht nur, dass man mehr Eye-Candy kriegt. Also, aber ja, das, ja, ja. Als nächstes macht Joe welchen Window-Manager? Also Window-Manager und nicht Desktop-Environment ist das bei dir jetzt, gell?
Während der Joe umbaut und ich ihm sein Netzteil wiedergebe hier, kann man vielleicht noch kurz zwei Worte zu Windows, also zum Winzig-Weich Windows erwähnen. Wenn man es auseinanderdröselt, findet man natürlich diese Konzepte irgendwo auch wieder. Und es ist tatsächlich möglich, sowas wie einen Window-Manager auch für Windows zu schreiben. Nämlich die ganze Window-Decoration wird gezeichnet auf Veranlassung vom System, weil es bestimmte Nachrichten an die Fenster schickt. So, zeichne bitte mal deinen Rahmen oder zeichne mal die Knöpfe oben dran oder so ein Zeug. Das sind Nachrichten, die vom System an die Applikation kommen, und wenn eine Applikation eine Nachricht nicht behandelt, dann fliegt die in eine Default-Prozedur, üblicherweise, welche nichts anderes macht, als das Ganze ans System zurückzugeben. Sollte jemand also auf die Idee kommen, diese Nachricht für seine Applikation anders zu implementieren, dann hat das dieses eine Programm andere Fensterrahmen zum Beispiel. Und wenn man sich mit entsprechenden Systemtricks behilft und diese Nachricht geschickt abgreift, beziehungsweise jetzt in den neueren Windows-Versionen gibt es dafür, glaube ich, sogar eine dedizierte Schnittstelle, kann man also auch das Look and Feel komplett umkrempeln. Ich meine, bei XP hat man es ja gesehen, dass man dafür für XP Plus, für die Zusatz-CDs mit einem Mal sich andere Themes ja installieren konnte. Also so die Konzepte, diese Ideen sind so oder so ähnlich da auch vorhanden. Es ist nur alles wunderbar miteinander zusammengewurschtet. Ja klar, ich meine, die Entwicklung kommt halt aus einer anderen Richtung. Okay, so viel als Nachsatz. Muss reichen.
Okay, danke. Also, ich würde jetzt mit dem Window Manager EvilVM weitermachen. Und zwar hatte der Stefan schön was über den X-Server erzählt. Und das ist ja quasi eigentlich die Basis. Und da gibt es so eine große Schiene von Linux-Leuten, die meinen eigentlich ja die Konsole das, was man eigentlich haben will. Das ganze Eye-Candy. Uli klatscht schon, der freut sich darüber. Der ganze Rest braucht mir eigentlich gar nicht, das ist alles nutzlos, bunt und so. Und da hat sich irgendjemand mal gedacht, der EvilVM ist relativ spät entstanden, ich glaube erst 2003 oder so. Man könnte einfach das Minimalste nehmen, was ich sowieso kann, und macht nur so das Nötigste drüber. Deswegen ist es der allereinzigste Window-Manager heute hier, wo ich die komplette Funktionalität euch erzählen werde, was es so kann. Also, ja. Party Default sieht es mal so aus, alle Features. Ein Feature ist zum Beispiel, dass ich eine neue Konsole bekomme. Da drücke ich einfach Steuerung Alt Enter und tada, ich habe eine neue Konsole. Dann kann ich sie sogar verschieben natürlich. Zweite Feature, maximiere. Minimieren, was? Verschieben drücke ich Alt und dann klicke ich rein. Und verschiebe schön hin und her. Dann kann ich die Größe auch ändern, indem ich Alt und die mittlere Maustaste drücke. Oui. Du kannst auch ein zweites Fenster haben.
Kann ich jetzt das andere auch verschieben?
Das kannst du auch verschieben, und du kannst sogar virtuelle Desktops haben. Und das Ding ist komplett featurefähig. Also ich kann jedes X-Programm starten. Ich starte einfach mal in Firefox und sage neue Sitzung. Und ich kann natürlich auch GIMP starten. Nö, das habe ich nicht drauf. Ich könnte auch, ich könnte sogar GNOME jetzt da drin im Prinzip starten, und dann hat einfach GNOME dann, oder ich benutze ich einfach, ich kann dazu eigentlich jedes normale, Moment.
Aber der ist immerhin schlank und
ressourcensparend. Genau, er ist ziemlich klein, extrem schnell und
konfigurieren,
was willst du konfigurieren bitte, Uli?
Ja, die
Key-Bindings kannst du im Source konfigurieren. Nachdem der Source immerhin bloß eine Seite hat, also sollte es nicht so das Problem sein. Soll ich gleich mit Beryl weitermachen, oder? Okay, also als krasser Kontrast, eigentlich ist es ja total eklig, eigentlich will ich auch bunt haben und... Nee, du kannst aber fragen, wie es jetzt heißt. X-Term, was macht das? Minus?
Das startet der X-Term als Icon.
So. Gibt's nicht, Pech gehabt. Oh, jetzt muss ich noch schauen, dass das wieder tut.
Das ist der Black WM.
Das ist der
Black WM? Wie heißt dieser Manager gerade eben
noch? Ja, okay. Das ist nun Beryl. Und Beryl ist im Prinzip Winner Manager und ich setze dabei einfach auf Gnome auf. Man könnte ja auch KDE als rundliegende Einheit benutzen, aber ich zeige euch mal, leider sieht es ein bisschen hässlich aus, weil irgendwie kommt der Beamer nicht so ganz mit meinem Notebook klar. Und ich habe da einen riesen Vorteil, ich kann auch mit Altsteuerung Enter eine neue Konsole herbekommen. Von dem her genau die gleichen Features wie EvilVM. Ich kann sie auch verschieben. Nur mit dem kleinen Nachteil, dass diese Fenster ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen schöner fließt. Und man sieht eigentlich auch, dass ich einen transparenten Hintergrund habe. Man sieht im Hintergrund, was dahinter ist. Echt transparent? Die transparent ist echt. Ich habe jetzt so ein kleines Cairo-Programm. Also bisher ist ja die Philosophie, dass alles Programm ist in einem Fenster drin, aber es gibt viele Anwendungsfälle, wo man das eventuell gar nicht haben will. Und es ist so ein kleines Testprogramm von der Cairo Grafikbibliothek, die das benutzt. Und wie man sieht, wenn ich jetzt einfach das Fenster drüber tue, sieht man weniger. Moment, ich starte mal kurz ein Video. Das ist ein Video, das ist okay. Ups. Das ist nicht überall. Und wenn ich jetzt das Fenster drüber schiebe, dann sieht man natürlich, wie das Schirm im Hintergrund weiterläuft. Genau. Ich habe natürlich alles. Und doch, das ist eine Eigenschaft von Window Manager, dass ich die transparent habe. Das Fenster bekommt es gar nicht mit. Und wenn man. Genau. Wenn man es jetzt mal genau anschaut, ist es im Prinzip so, dass die Funktionalität genau dieselbe ist wie bei EvilVM, nur mit dem einen Unterschied, dass ich jetzt natürlich viel mehr Eye-Candy habe. Ich habe mehr Effekte, wie ich bei Windows habe. Ich habe zum Beispiel, wenn ich das Fenster schließe, Achtung, brennt es schön weg. Ich habe natürlich auch virtuell Desktops, nur dass es hier ein bisschen schöner aussieht. Und ja, was wollt ihr denn wissen dazu? Fragen zu diesem Desktop-Manager.
Mach doch nochmal links da minus Iconic.
Das sieht kleiner aus. Befriedigt dich das jetzt? Sieht genau gleich aus. Mike!
Macht das auch was Sinnvolles?
Nein. Das ist wie OS X. Das ist ja auch also die Mikes Frage war gerade, macht das auch was Sinnvolles? Und meiner Meinung nach ist das eingeschränkt. Es gibt keine neuen Features dadurch, es ergeben sich nur Vorteile. Sage ich mal so, man kann zum Beispiel, wenn man einen Firefox hat, kann man einen Terminal drüberlegen und man sieht den Hintergrund noch, wenn man durch die Alpha-Layer hat man ja beide Fenster im Vordergrund. Ich bekomme durch Beryl ist ja eine Idee, dass ich quasi OpenGL jetzt benutze. Ich bekomme quasi tausende von Effekten geschenkt. Ich fahre zum Beispiel meinen Mauskursor in die Ecke und ich habe das, was unter macOS als Exposé bekannt ist. Ich habe Ich kann halt auf gewisse Sachen irgendwie mehr einen größeren Fokus legen. Zum Beispiel, wenn ich Alt-Tab drücke, um jetzt durch meine Fenster durchzuwechseln, werden die mir entsprechend von der Helligkeit so hervorgehoben, dass es einfach schön aussieht. Ich habe fließende, schöne Übergangseffekte und im Prinzip habe ich einfach nur das gemacht, dass das quasi die Designer sich auch mal freuen können. Das sieht endlich mal ein bisschen schön aus und es geht ein bisschen weiter in Richtung von macOS, aber im Prinzip darunter. Im Prinzip ist es kein Desktop-Environment, weil das ist ja der riesige Vorteil, was immer heißt von Apple, dass es ein System ist, das komplett zusammenhängt, das eine fest definierte Schnittstelle hat. Und deswegen, das Beryl ist immer noch im Alpha-Stadium und wird nur weiter fleißig dann entwickelt. Es gibt auch, das Ganze ist ja eigentlich ein Fork von Compiz, die das Novel angefangen hat und das mercht jetzt gerade wieder zusammen. Wie es jetzt da genau läuft, ist mir jetzt ein bisschen unklar, aber ja.
Mike will jetzt mehr erzählen. Du freust dich gerade so.
Macht noch jemand was über 3D-Desktops? Das ist 3D. Na komm jetzt. Leute. Also dann würde ich wenigstens mal so hier auch ohne Bilder mal Looking Glass kurz ansprechen. Also da wird das OpenGL benutzt. Ja, und das ist schön. Das freut uns alle. Da haben wir hier noch ein bisschen eine beschleunigte GUI und wir können uns lustige Effekte erlauben. Irgendwie hier Fenster toll zu verformen etc. pp. Aber es gibt auch durchaus, deswegen meine Frage, macht das was Sinnvolles? Es gab und gibt ein paar Ansätze, wie man versuchen kann, auch was Sinnvolles aus so einer 3D-Engine rauszuholen für den User, im User-Interface. Möchtest du was noch?
Ja, es gab ja öfter schon den Ansatz, dass man sich überlegt, man bewegt sich jetzt so als die Mensch-Computer-Interaktion, komplett verändert und stattdessen hat man einen 3D-Raum, wo man sich drin bewegt und meine Files sind repräsentiert irgendwie als lustige Sache, was es halt ist, und jetzt kann ich packen, wie habe ich eine virtuelle Hand und Mülleimer werfen und somit auch eine richtige virtuelle Welt bewege. Aber bisher hat sich da nichts durchgesetzt und ich glaube, der Grund dafür ist einfach, dass das, ja, eigentlich keinen Sinn macht, das so zu machen. Es gibt, wir werden später auch noch zeigen, wie so die Weiterentwicklung gerade aussieht in der ganzen Richtung. Es gibt jetzt so die neue tolle Multitouch-Displays und das ist, glaube ich, eher was ich meiner Meinung nach ein bisschen weiterentwickeln wird. Ich finde halt, 3D ist in einer flachen Welt, eigentlich kann man nur als Eye-Candy verwenden. Wirklich eine sinnvolle Anwendung sehe ich persönlich nicht. Ich habe das öfter gesehen, dass man halt plötzlich vom Fenster aus auf die Rückseite schreibt, aber im Prinzip ist nichts anderes wie, ich mache einen kleinen semantischen Trick, indem ich sage, ja, so ein Fenster hat Eigenschaften und die tue ich einfach auf die Rückseite draufschreibe, aber sag ich, ja, da gibt es ja dieses Looking Glass, wo du ein bisschen mehr erzählen willst.
Ja, also ich kann kurz zu Looking Glass was erzählen. Looking Glass, ich persönlich finde es ganz witzig, wobei ich vielleicht auch dazu sagen muss, ich denke auch, dass 3D einfach auf bei einer grafischen Schnittstelle mit einem Gerät, was nur einen 2D-Monitor hat, bringt 3D wirklich nicht unbedingt was. Also es ist, also ich halte weder von sprachgesteuerten Interfaces noch von 3D-Interfaces irgendwie groß was viel. Aber bei Looking Glass, da sind zumindest ein paar lustige Ansätze drin. Zum Beispiel, was ich sehr schick finde, man kann beliebige Fenster umdrehen und sich auf der Rückseite Notizen machen. Das finde ich sehr schick. Das ist mal eine richtig lustige Anwendung für den Aspekt, dass ein Fenster in 3D vorliegt und dass ich mal auf der Rückseite irgendwie ein paar Notizen dazu machen kann. Oder das klassische Durchscrollen durch CDs, dass ich durch meine CDs durchgehen kann, wie durch echte physikalische CDs. Bei Windows in Vista gibt es, glaube ich, was Ähnliches, dass man die Fenster so komisch durchbrowsen kann. Das ist dann zwar nicht orientiert an irgendwelchen realen Vorgehensweisen, sondern an abstrakter, aber hier genau, sowas ist zum Beispiel ganz witzig. Ja, Coverflows, dann was Ähnliches, genau, dass man auch diese, genau, richtig, ja. Also ja. Zum Visualisieren von irgendwelchen Daten oder Ähnliches ist 3D meiner
Meinung nach schon gut, aber für... Okay, ich bin fort.
So, da muss ich jetzt mal dagegen halten, wenn natürlich Computersysteme aussehen wie Schreibtisch, ist es vielleicht schick für die, die zum ersten Mal damit in Berührung kommen, aber es hat einen guten Grund, warum man den Schreibtisch nicht will, einen Computer nimmt, weil jetzt viel effizienter alles geht und viel besser. Weil mit so Zettel auf Zettel auf Zettel und auf jedem Fenster habe ich jetzt die Notiz gemacht, alle umdreh, scheiße, wo war das nochmal und so weiter. Ich weiß gar nicht, was du hast, ist die Ordnung, die ich von meinem Schreibtisch aufgewogen bin. Also wie gesagt, ist zwar alles ganz schick, aber wirklich effizient damit arbeiten kann man nicht. Ich bin eher ein Verfechter, ja, wer hält denn da an? Geh mal an, ist egal, irgendeiner halt, ich brauche eigentlich nur einen Browser, ich habe gar keine Folien. Also ich bin eher ein Verfechter von der Fraktion, die Chippy vorgestellt hat. X ist dazu da, viele Terminals zu hosten. So. Und natürlich gibt es dann auch nur so Browser, okay, da brauchen wir schon die Maus, aber sonst bin ich eigentlich eher jemand, der die Maus ungern verwendet, weil ich einfach damit viel zu langsam bin, bis ich immer die Maus gefunden habe und den Cursor gefunden habe und dahin gefahren bin, wo ich hin will und da klick, dann habe ich 10-mal das Tastaturkommando eingegeben. Und ich bin also eher gesagt jemand, der gern sowas verwendet. Wo bin ich denn hier? Ach du und deine verdrehten Tasten hier. Echt. Bitte? Ja, sonst wäre ich hier ganz schön aufgeschmissen jetzt. Also zum Beispiel WMII. Halt, das ist die, ich brauche die englische, da gibt es nämlich einen schönen, ach, I, da fällt noch ein I, verdammt, Entschuldigung. Genau, hier gibt es einen schönen Screenshot, da kann ich das kurz erläutern, wie WMII arbeitet. Sieht man das gut? Verschieben, oder? Wie verschiebt man die mit Alt, oder? Okay, wunderbar. So. Okay, wie arbeitet WMII? WMII ist ein Window Manager, der die Anordnung der Fenster automatisch übernimmt. Man muss nicht immer seine Fenster dann mit der Maus in der Gegend rumschubsen. Ich kenne auch jemanden, der hat so viele Fenster auf seinem Desktop dann offen und wenn er dann eins sucht, dann geht's los. Wegschieb, wegschieb, wegschieb. Ach, da ist es ja. Vorhol. Und ist eher so wie diese Zettel auf dem Schreibtisch, wo man dann immer durchblickt. Und oder wie auf dem Mac, genau, ohne Exposé. Oh Mann, was ich schon gesehen habe, ich habe mit einer zusammen was entwickelt und die hatte so viele Terminals, die eine waren rot und grün und blau, damit sie gefunden hat, wo was ist und wenn sie dann eins gebraucht hat, immer Exposé, dann macht brrrt, dann muss sie die Farbe suchen, draufklicken, brrrt, dann hat sie das Fenster, wo sie braucht. So, und das finde ich alles sehr ineffizient, das geht auch alles viel toller. Also, wie arbeitet WMII? WMII kennt Spalten. Also das hier links ist eine Spalte, das rechts ist auch eine Spalte. Und in jeder Spalte kann man beliebig viele Fenster reinpacken. Und jetzt gibt es verschiedene Darstellungsmodi für Fenster. Der eine ist, den sieht man auf der von euch aus gesehen rechten Seite, ist dieser Full-Modus, dass immer ein Fenster vollständig angezeigt wird. So, ob jetzt hinter diesen Dings andere Fenster sind, sehe ich hier an der Stelle zum Beispiel nicht. Dann gibt es hier diesen Default-Modus auf der anderen Seite, dass die Fenster sich den Platz aufteilen in dieser Spalte. Und dann gibt es noch den Stacked-Modus, dass, wenn mehrere Fenster drin sind, eins voll groß hochgezogen wird und von den anderen nur noch die Leiste oben, der Tab bleibt. Das hier so. Das sind die drei Modi, die halt so eine Spalte haben kann. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, keine Ahnung, Alt-Enter zum Beispiel, macht ein Terminal auf, dann macht es flupsch und ist gleich maximiert. Weil eigentlich, wenn ich schon so ein fettes Display habe, dann will ich doch auch maximierte Fenster haben. Der ganze Rand drumherum interessiert mich doch eigentlich alles gar nicht. Und deswegen ist es sehr schick, wenn der das automatisch kachelt. Und dann kann ich eben mit Taschenkommandos neue Spalten machen, Fenster hin und her verschieben und so weiter. Dann, was auch noch ganz schick ist, bei... Ja, du kannst per Tastatur zwischen den Modi wechseln. Okay. Ja, das heißt, du kannst deinen maximierten View und dann, wenn du gerade eins suchst, gehst kurz in den Stacked oder in den Default und dann, aha, das war's, dann kannst du mit Tasten in das richtige Fenster springen und wieder groß ziehen oder sowas. Geht alles mit Tasten, du brauchst gar keine Maus. Also ich benutze die Maus nur zum Browsen oder wenn ich wirklich irgendwie Gimp oder so grafisches Zeugs mache, dann brauche ich eine Maus. Aber sonst bin ich irgendwie schneller ohne Maus. Dann, was auch noch ganz schick ist, die sogenannten Views. Jedes Fenster kann Tags bekommen, ein oder mehrere Tags. Und eine View ist dann quasi die Menge aller Fenster, die dieses Tag haben. Also ich kann zum Beispiel hier, steht zum Beispiel XMMS als View. Das heißt, es gibt in dieser Session gerade mindestens ein Fenster, was den Tag XMMS hat. Und wenn ich jetzt hier auf diese View gehe, dann sehe ich alle Fenster, die diesen Tag haben. So, bis jetzt würde ich sagen, okay, es ist ein Workspace, es ist nur anders benannt. Nein, sind es nicht, weil ich kann einem Fenster mehrere Views geben. Das bedeutet zum Beispiel, ich habe mein Log-Fenster, keine Ahnung, ich bin gerade Admin, will irgendwas fixen, irgendwas läuft schief, dann habe ich irgendwie meinen Syslog laufen und habe dann auf mehreren Fenstern, hier drehe ich gerade an der Stelle rum, hier drehe ich gerade an der anderen Stelle rum und dann kann ich diesen Syslog zwei Tags geben, 1 und 2 zum Beispiel, und dann ist er auf der View 1 und auf der View 2 vorhanden. Und jeweils kann ich ihn dort auch mit anderen Eigenschaften anzeigen lassen. Das heißt, im einen Fall ist er gestackt links oben und beim anderen Fall ist er halt Fullscreen, keine Ahnung, irgendwo anders oder sowas. Und ist eigentlich ganz schick, finde ich. Nein, bei Workspaces hast du ein Fenster immer genau zu einem Workspace. Fertig. Oder auf allen. Wie HPV kenne ich nicht.
Also bei HPV kannst du sagen, auf welchen Desktop das
sein wird. Wunderbar, dann ist HPV wohl prima. Okay, keine Ahnung. Also ich hatte das zum ersten Mal gesehen, aber wie gesagt, ich bin ein bisschen jünger, ich habe diese Zeiten von HBW nicht mitbekommen. Ich fand es eigentlich ziemlich cool, dieses Konzept. Was ein bisschen schlecht ist am WMII, er hat keinen Xinerama-Support. Das ist für mich im Moment der Grund, warum ich nicht verwende. Was ist überhaupt Xinerama bedeutet, du hast mehrere Monitore halt. Und willst damit eben geschickt arbeiten. und er kann gar kein Xenorama. Das heißt, er tut deinen Desktop oder deine View über beide Bildschirme skalieren. Das ist natürlich furchtbar, vor allem wenn die unterschiedliche Auflösung haben. Dann fehlt auf dem kleineren Teil und so weiter. Das ist eine Katastrophe, das kann ich vergessen. Genau. Ich hatte, bitte? X-Monat. Wunderbar. Okay, cool, gucke ich mir mal an. Danke. Die Alternative zu WMII war für mich lange Zeit Ion 3. Ah, genau, Entschuldigung. Ja, muss ich natürlich auch, ganz wichtig. Was ganz cool ist am WMII, die gehen so ein bisschen Plan 9. Sagt euch das was? Also Plan 9 ist irgendwie so die Idee, dieses Konzept, alles ist eine Datei, was unter Unix eben verbreitet ist, wirklich konsequent durchzusetzen und wirklich aus allem eine Datei zu machen, was bei Unix ja nicht, oder bei gängigen Unixes nicht der Fall ist. Und WMII greift diese Idee auf und man kann dieses WMII komplett skripten, indem man ein Plan 9 Verzeichnis irgendwo mountet und dann mit gängigen File-Operationen drauf rumarbeitet. Also es gibt dann zum Beispiel pro View gibt es dann ein Verzeichnis. Und da sind dann pro Fenster, was diesen Tag hat, irgendwie dort wieder eine Datei angelegt. Und dann kann ich irgendwie, wenn ich zwei Zahlen da reinschreibe, verändere ich die Geometrie von dem Fenster oder den Modus von der Spalte und so Geschichten. Das heißt, ich kann dieses WMII über dieses Plan 9 Dateisystem in beliebigen Skriptsprachen eben automatisieren. Und das macht es halt richtig schick. Ich kenne einen Kumpel, der macht Python WMII, der ist halt Python-Fan und so weiter. Und er hat ein komplettes Python-Framework drumherum gebastelt. Und dann kannst du Shortcuts und alles Mögliche. Und bitte? Ja, ist nicht so wichtig. normalerweise dabei bei WMII ist ein Ruby-Framework. Aber das fand er scheiße und Ruby findet er, oder er mag halt mehr Python und so. Und deswegen hat er in Python was gehackt. Und ist eigentlich schon ganz toll. Man kann eigentlich alles Mögliche, was man sonst, also man kann auch Makros dann quasi, sowas wie früher der Makroeditor unter Windows oder so gemacht hat, das so, dann klick hier und so, bla bla und so, das kann man dann auch alles skripten dann. Und das ist eigentlich sehr schick, finde ich. Sehr schick gemacht, genau. Okay, zu WMII, so viel. Dann eine Alternative, die ich lange Zeit verwendet habe, war Ion 3. Ah, eins muss ich noch sagen, Entschuldigung. Der Nachteil von diesem gekachelten System ist natürlich, wenn man Programme hat, die mit sowas nicht rechnen oder für sich für sowas nicht eignen, zum Beispiel GIMP. Ich mache einen GIMP auf, dann geht das Fenster auf mit dem Bild, dann geht das Fenster auf mit diesen Tools, dann geht das Fenster auf mit den Layern und das Fenster mit den, keine Ahnung, Farbeinstellungen. Und das alles hier gekachelt ist natürlich furchtbar. Ja? Jeder nimmt dann so viel Platz ein vom ganzen Monitor und andere werden dann großgezogen. Keine Ahnung, diese Leiste mit den Tools ist dann bloß oben links leicht besetzt, der Rest ist alles grau, aber großgezogen ist alles furchtbar. Und deswegen kennt WMII einen Float-Mode, also man kann, jede View hat zwei Ebenen und man kann ein Fenster von unten hochholen und dann ist es ein freies Fenster, was man verschieben kann, wie man es kennt. Und man kann es auch wieder zurück in die Kacheln drücken. Und so würde man quasi, wenn man jetzt GIMP startet, rausgehen in den Float-Layer und dann den GIMP dort starten, hat man einen ganz normalen GIMP, wie man kennt. Genau. Gut, jetzt endlich mal Ion 3 erwähnen hier. Hatte ich früher eingesetzt. Ich hoffe mal. Ja, genau, ein Windemanager. So, auch mal den Screenshot hier holen. So, okay, er wollte es richtig fancy machen, der Typ. Okay, Ion 3 funktioniert ähnlich wie WMII, aber ist von der Fensteranordnung etwas flexibler. Ein Fenster ist erst, also es gibt Workspaces wieder, keine Views, ganz normal. Und so ein Workspace besteht erstmal aus einem Frame. So ein Frame ist erstmal ein Rahmen, der nimmt den ganzen Platz ein. So, und man kann Fenster in Frames reinpacken. Man kann aber auch mehrere Fenster in Frames reinpacken. Und dann hat man sogenannte Tabs. Sieht man hier zum Beispiel, hier oben. Hier sind 1, 2, 3, 4 Fenster in diesem Frame drin. Und es wird dann nur oben angezeigt, der Name von dem Fenster. Und eben das aktive Fenster, das was markiert ist, in dem Fall der M-Player, wird dann auch tatsächlich dargestellt. So, und die anderen hängen da mit drin. Das ist sehr praktisch. Und dann kann man dann irgendwie mit Shift und links-rechts oder irgendwelchen Taschenkombinationen zwischen den Tabs durchwechseln. Ich habe früher, wenn ich irgendwie programmiert habe oder sowas, mit Kombination von Vim, Screen und diesen Tabs, ist richtig geil, braucht man keine IDE mehr. Hat man links quasi die Lips und rechts hat man irgendwie die Applikation und ganz rechts hat man die Doku und so, da kann man immer durchtappen, das ist irgendwie ganz schick. Okay, ansonsten kann ich ein Frame spalten, horizontal oder vertikal Und dann entstehen einfach zwei Frames. Und dann kann ich mit dem Frame wieder rekursiv das spalten, wie ich Lust habe. Und er hat es hier ganz wild rumgespalten, er hat halt hier gespalten und hier nochmal gespalten und da zwei Fenster reingepackt und hier sind vier Fenster. Und hier hat er nochmal gespalten, also der hat es hier richtig, richtig wild gemacht. Aber die wesentliche Idee ist eben auch die automatische Kachelung und Anordnung von den Fenstern. Ein hatte ziemlich große Probleme auch mit diesem Floating-Zeugs, deswegen gab es zwei Modi. Es gab den Ein-Modus und den PWM-Modus. PWM ist ein eigener Window-Manager vom gleichen Autor und den hatte ich ganz früher verwendet. Und dann konnte man, wenn man so Floating-Zeugs gebraucht hat, ist man diesen PWM-Modus rüber. Aufwand ist halt, man muss quasi zwei Window-Manager konfigurieren, das ist ein bisschen scheiße. Okay, ein 3 ist für mich persönlich gestorben, seitdem der Autor ein bisschen durchdreht mit seinen Lizenzen, völlig verrücktes Zeugs mit... Er hat irgendwie keinen Bock, Support zu leisten und wenn der und seine neue Lizenz ist, 28 Tage nachdem man Release rausgebracht hat, müssen alle Distributionen die neue Version vertreiben. Die alte muss weg. Ja, das geht halt nicht. Ich kann nicht alle CDs irgendwie einstampfen, 28 Tage nachdem der released oder sowas. Irgendwie total gesponnen. Der streitet sich gerade voll mit den Leuten rum. Deswegen ist der für mich, und mit dem Grund, warum der für mich gestorben ist, noch ein Grund. Der Typ hatte den geilsten Cinerama-Support, den ich je gesehen habe, und zwar... KDE zum Beispiel, ja, was irgendwie jeder verwendet, ist so dämlich, wenn ich zwei Monitore habe und ich wechsle den Desktop, wird er auf beiden Monitoren gewechselt. Ist aber scheiße, ich will zum Beispiel hier diese Doku, das Log oder mein Chatfenster stehen lassen und auf dem arbeiten. Geht aber KDE aber nicht, der wechselt beide. XFCE übrigens auch und GNOME auch. Total braindead. Bei IN3 ging das, dass ich die einzeln wechsle. Genau, und aber, genau, was ich noch sagen muss, die Zeit habe ich noch kurz, oder? Der Vollidiot meint so, Cinerama ist braindead, deswegen hat er es komplett rausgeschmissen aus dem 1.3. Okay, das war's für mich dann mit 1.3. Leider. So, jetzt machen wir eine Pause kurz und dann erzähle ich euch, was ich jetzt verwende. Ja, jetzt kommt E17, oder? Ja? Wohin? Bitte? Ja, mach mal du. Also, doch, ich erzähle und du machst. Okay, was ich jetzt verwende, ist... Ein Window Manager, eigentlich ein Desktop Environment. Das nennt sich Enlightenment 17 oder E17 kurz. Enlightenment 16 gibt es schon länger und E17 ist irgendwie ein kompletter Rewrite. Und jetzt nach ein paar Jahren haben sie wieder beschlossen, alles Rewrite und so. Die Jungs sind ziemlich, sie wollen es gescheit machen, muss man den lassen. Und im Moment ist das alles noch sehr unstable, bei mir ist Segfaultet manchmal und so weiter. Beim Uli jetzt nicht mehr. Segfaultet ab und zu. Aber man kann es schon so verwenden. Man muss halt eben das CVS, aktuelle CVS nehmen und so, dann hat man gute Chancen, dass es hält. So, was ist an dem E17 so cool? Es ist irgendwie beides. Es ist auf der einen Seite ist es ein Desktop-Environment, wie man es kennt. Hat natürlich auch, bitte? Ja, genau, mit Icons und hier unten so mit so einem Dock und mit Applikationen dran, mit Akkustand und CPU-Last und was weiß ich. Und bla, bitte? Ja, das, voller Eye-Candy des Zeugs. Machen wir hier ein bisschen so, hier so mit Blink und so. Das sieht alles ganz schick aus. Naja, außer das Team vom Uli, das ist ein bisschen scheiße. Wieso? Das sieht man hier gar nicht. Genau, was ich noch vergessen habe, vorher das IN3 und WMI ist natürlich nur ein Window-Manager, kein Desktop-Environment. Das bedeutet, die ganze Config vom System geht dran vorbei. Mache ich irgendwie selber irgendwie in den Config-Files halt rumschreiben. Das bequeme im KDE ist halt Command-Center und klicke die Klick und so. Das ist halt bei 1.3 und WMI nicht gegeben. Bei Enlightenment ist es wieder gegeben. Die haben auch einen eigenen File-Explorer. Was willst du denn gerade zeigen, Uli? Ja, bloß ein Okay. Auch mit dem eigenen File-Explorer kommen die daher und mit tollen weißen Lips und Applikationen dazu. Ja, sag mal ein bisschen was, Uli. Ja, und genau, und warum ich es trotzdem verwende, ist, man kann dennoch sehr komfortabel mit der Tastatur arbeiten. Also es sind so möglich, man kann so... Warte, ich gebe dir mal das Mikro, oder ich erzähle dazu. Man kann halt zum Beispiel so Fenster aufmachen und dann eben so mit der Tastatur so verschieben, automatisch irgendwie allein lassen. Hast du das konfiguriert? Automatisch anordnen lassen und so Geschichten. Ja, genau.
Und dann kann man es halt hier noch also hin und her schieben.
Nee, automatisch anordnen, hast du es nicht? Okay, ich verwende das, egal.
Ich habe bloß so Smartphone.
Okay. Ja, es ist für mich im Moment, man müsste noch ein bisschen was reinstecken, dass es wirklich brauchbar wird. Aber es geht schon so grob. Okay. Ansonsten, was kann man noch sagen zu denen? Ja, sie schreiben alles selber, sie verwenden keine Drittsoftware. Wie gesagt, die Jungs sind ein bisschen gründlich. Eigenes Toolkit, eigene Bibliotheken zur grafischen Darstellung, alles. Da gibt es hier Enlightenment Foundation Libraries, oder wie die heißen, oder? Ja, versuchen plattformunabhängig zu sein. Wie gut sie es schaffen, ist so eine Frage. Xinarama Support, super. Ich kann einstellen, ich gehe mal kurz zur Einstellung, wie viele Desktops du haben willst. Du kannst nämlich zweidimensional deine Desktops anordnen. Und dann, wenn du einen zweiten Monitor hast, hast du dort die Desktops nochmal. Hier kannst du hochziehen. Bis zu 12x12 Desktops kannst du haben. Und dann auch, wird es ein bisschen unübersichtlich mit der Zeit, aber. Was man so braucht halt. Genau. Ja, der Pager wird jetzt auch etwas unübersichtlich. Okay. Man kann auch. Fenster irgendwie sagen, merke dir, Window Manager, dieses Fenster gehört immer auf diesen Desktop. Erkennen kannst du das Fenster an dem Applikationsnamen zum Beispiel. Und dann kann ich zum Beispiel in meiner X-Session den Firefox automatisch starten im Hintergrund und der wird automatisch auf den richtigen Desktop gepackt, wo ich meinen Browser immer haben will. Und dann ist er immer schon da, wenn ich ihn brauche und so Geschichten. Oder für Logfenster anordnen, dass die immer passen und so weiter. Und das, was ich noch sagen wollte zum Xinarama-Support, wenn ich zwei Monitore habe, das merkt er dann, dass in einem anderen Modus gestartet wird, in einem anderen Server-Layout, dann hat er dort extra Konfiguration. Das heißt, ich kann, wenn ich in der Arbeit zwei Monitore habe und daheim einen, kann ich sagen, okay, in dem Fall will ich den Browser dort haben, sonst dort. Zum Beispiel. Also sehr schick, finde ich alles. Wolltest du was fragen? Okay, willst du noch was dazu sagen? Bisschen was zeigen noch, oder? Okay. Gut, egal, dann nicht. Ja, und das ist natürlich jetzt ein super, super Übergang zu macOS, ja. iCandy und so, nicht? Ja. Nein, das kann man einstellen. Uli ist so ein Platzfetischist. Er will immer viel Platz und deswegen macht er die Rahmen weg. Man kann das konfigurieren. Du kannst pro Fenster einstellen und so Geschichten. Und pro Fensterklasse und bla, alles Mögliche. Genau. Du kannst, geh mal ins Window-Menü gerade von dem Fenster. Hier, jetzt kannst du sagen, hier Borders. Und jetzt kannst du einstellen, was für Borders der haben soll. Konfigurationsdatei ist Turing-vollständig, oder? Nee. Dann wird es ikonifiziert. Und wenn der Uli die. Einen Moment, eins nach dem anderen. Es gibt hier eine Applikation, wie nennt sie die? Genau, Shelves. Genau, die Shelves sind diese Teile da, die diese Applikationen hier beinhalten können. Und da gibt es eins dieser Applikationen, der eben hier die Icons, wie heißt das? iBox oder sowas hieß das, oder? Oder iBar, ich weiß nicht mehr, welches war. Ja genau, Gadgets werden die genannt. So, genau, und da ist jetzt das Icon. Also wenn du das haben willst, aktivierst. Du kannst auch die Shelves beliebige Positionen hinmachen und so weiter und transparent und größer und kleiner und was weiß ich, allen Schnickschnack. Also iCandy-mäßig sind sie voll dabei, ja?
Wenn wir jetzt über iCandy reden, ja? Ist iCandy auch einzeln abschaltbar?
Was heißt einzeln?
Also, dass ich jetzt sagen kann, ich habe jetzt zum Beispiel eine langsame Kiste und was weiß ich, und ich möchte nicht sehr belasten, kann ich solche Sachen auch wieder.
Also, Tobi fragt, ob man das iCandy auch deaktivieren kann und auch einzeln deaktivieren kann. Er meint, wenn ich eine langsame Kiste habe, also soweit ich verstanden habe, setzen doch die auf Hardwarebeschleunigung, oder?
Nein.
Nicht?
Nein.
Okay.
Sie benutzen es bloß, aber du kannst es auch ohne Hardwarebeschleunigung.
Okay, kann man es dann deaktivieren, den iCandy, wenn man eine lahme Kiste hat?
Ja, du nimmst einfach ein Theme, was du so
gemacht. Uli meint, das ist Theme-abhängig. Okay. Also geht's.
Das ist eine Spitzfunktion.
Okay, dann ist das Ding echt Transparenz.
Es gibt einen Mund. Es gibt ein Modul namens Bling, das erlaubt echte Transparenz. Also das benutzt den ist ein Composite Manager, wo dann echte Transparenz erlaubt. Also hier, wenn ein Fenster nicht mehr den Fokus hat, wird es einfach transparent und hier kann man es ein bisschen durchscheinen sehen. Moment, ich gehe auf bei der Firefox, da sieht man es vielleicht besser. Sprich, jetzt hier sieht man es nicht, oder?
Nee,
schlecht. Es sieht nur schlecht und vielleicht.
Ja,
okay, wenn man es jetzt sieht. Ja, und dort oben sieht man die Icons. Man sieht jetzt hier rechts oben das Icon und.
Was?
bisschen weiter weg vom Mikro. Ja, iCandy. Echte Transparenz, das ist eigentlich der Grund gewesen für Mac, deswegen. Ja, und jetzt ist es ZFS und D2S, gell?
Ja, es ist parallel zeitgleich läuft die WWDC, von daher ist wahrscheinlich alles, was ich jetzt aushalte, oder veraltet. Sprich, du könntest schon auch OS X 15. OS 10 meinst du? Ja, das heißt OS 10, nicht OS X. Egal. Ja, jetzt muss ich irgendwie die Kurve kriegen zum macOS, ja, mit iCandy. Also das wäre dann macOS 10 schon. Uli hat gerade gemeint, Transparenz wäre das Feature von macOS 10, weswegen es macOS 10 gibt. Ne? Naja, gut, ganz so ist es natürlich nicht. Aber ja, wir haben echte Transparenz. Das ist halt da. Das ist nicht so, worüber man sich aufregen muss.
Also macOS 10 gibt es, weil Apple ein teures BSD einkauft hat.
Ja, und ich finde, sie hätten BOS kaufen sollen. Sollen wir ein bisschen History machen? Also fang ich mit macOS an, mit dem normalen, mit dem alten? Ja, also die Originalgeschichte war das alte macOS von 1984 mit der Schreibtischmetapher, was ich ganz am Anfang erzählt hatte. Das hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt in kleineren Schritten von System 1 bis ja System 6 ungefähr. Da gab es dann die ersten größeren Änderungen, und zwar den Multifinder, um da mehrere Programme rechtzeitig laufen lassen zu können. Kooperativ, genau, mit kooperativem Multitasking. Bei System 7 gab es dann ein paar größere Neuerungen. Ich möchte eigentlich mal ein bisschen auf die Basics und auf Konzepte von grafischen Interfaces zu sprechen kommen, deswegen möchte ich mal einfach einen Begriff einführen. Der Begriff nennt sich Spatial. Ja genau, das ist hier System 1, genau, 1.1. Kannst du mal System 7 zeigen? Das wäre ganz gut. Ist das System 7? Hast du irgendwo eine Listenansicht? Nee. Also worauf ich raus will, ist der Trend weg von einem reinen Spatial Interface zu einem browserbasierten Interface. Spatial soll in diesem Fall heißen, dass ich eine echte Repräsentation von Dokumenten zu Icons habe, 1:1 in meinem User Interface. Das heißt, jede Datei, die auf meinem Filesystem ist, ist auch wirklich ein Icon hier in der grafischen Oberfläche. Und jedes Fenster, wenn ich ein Verzeichnis habe und ein Verzeichnis doppelklicke, dann bekommt ein Verzeichnis auch wirklich ein Fenster. Wenn ich von woanders nochmal auf dieses Verzeichnis draufklicke, dann kommt das gleiche Fenster, vielleicht sogar das identische Fenster rauf. Aber ich habe immer für jeden Ordner ein Fenster. Also eine direkte Korrespondenz zwischen einer dinglichen Entität, die da mir repräsentiert wird, zu einem User-Interface, zu einer User-Interface-Komponente. Und das, was dem gegenüberstehen würde, ist das Browser-Konzept. Browser. Bei einem Browser habe ich ein Fenster. Und diesem Fenster kann ich ganz viele verschiedene Inhalte darstellen lassen. Also ich habe nicht mehr die Koppelung von Ding zu Fenster, also ein Ordner ist ein Fenster, sondern ich habe ein Fenster und mit diesem Fenster kann ich ganz viele Sachen anschauen, ja, in verschiedenen Plätzen, in verschiedenen Tiefen. Und das hat angefangen mit macOS 7, da gab es diese Listenansicht, wo ich hierarchisch mich in tiefere Ebenen bewegen konnte, also nicht nur die Liste in der aktuellen Ebene, sondern die Liste mit so kleinen Aufklappdreiecken runterbringen konnte in tiefere Hierarchieebenen. Und dieser Trend setzt sich jetzt in den modernen Systemen weiter fort. Also wir hatten das dann in ganz kleinen Anfängen mit dieser Listenansicht von System 7. macOS 8 hätte eigentlich das bekannte Copland, was heißt bekannt, also Copland werden sollen, das war an für sich geplant als komplette Neuentwicklung, was mehr mit Assistenten hätte arbeiten sollen. Also es sind ein paar Previews veröffentlicht worden damals, was Copland hätte machen können oder machen sollen. Da gab es dann ganz tolle Assistenzfunktionen, die geholfen haben, Netzwerke einzurichten oder pipapo. Das ist dann leider gestorben. Und Apple hat, ja genau, das war dann die Geschichte mit der Unix-Basis, die Firma Next gekauft, ein Unix-Derivat mit dem kleinen BSD-Userland und einem eigenen Kernel. einem Machtkörtel-basierten Design. Und da ist dann die Geschichte weitergegangen. Vielleicht können wir kurz einen Ausflug machen zu Next. Hast du das da? Next Step müsste da auch irgendwo sein, genau. Next Step ist jetzt ein ganz, ja, nicht klassisch, aber ein typischer Vertreter für ein Unix-basiertes GUI. Da oben haben wir das. Ich denke, das war nicht X11-basiert. Weiß das jemand sicher? Ja, DisplayPostScript. Sie haben auf jeden Fall eine andere Engine. Also dann ist es wohl kein X11 gewesen, ja. Kann kein X11 gewesen sein, ja. Die hatten jetzt mit dem Column View, was noch weiter gegangen ist, also so eine Art Spaltenansicht heißt es heutzutage. Und von deren Seite kamen dann, also macOS 8 und macOS 9, was wir offiziell auf den Markt bekommen haben, waren dann bloß noch kleine Platzhalter-Releases, um da über die Zeit wegzukommen. Das große tolle Neue war dann macOS 10. Und bei macOS 10 sind ganz viele Elemente von Next Step eingeflossen, zum Beispiel dieser Column View, also nicht mehr der Spatial-Ansatz, dass jedes Icon wirklich etwas Bestimmtes repräsentieren muss, sondern ich habe in macOS 10 viele Aspekte, die eher an einen Browser erinnern als an einen tatsächlichen Desktop. Zum Beispiel auch der Finder hat inzwischen mehr die Anmutung eines Browsers. Es gibt zum Beispiel einen Zurückknopf im Finder. Es gibt Bookmarks im Finder. Es gibt eine Seitenleiste im Finder von macOS 10 inzwischen, auf der ich Volumes ablegen kann oder Bookmarks beispielsweise. Solche Sachen sind Dinge, die viel mehr an den Browser angelehnt sind als an die ursprüngliche Desktop-Metapher. Also man kann sagen, dass der Desktop mehr und mehr aus diesem Konzept rausfliegt und durch andere Konzepte ersetzt wird, wie eben den Browser. Ich hatte vorhin, vielleicht können wir das auch noch reinschieben, den Bumptop. Steht er noch da? Nur wenn du Natasch. Also was vorhin von 3D-Interfaces hatten, da hätte ich noch ein Beispiel gehabt. Vielleicht haben wir das noch da. Wunderbar, super. Also das Filmchen hier ist von YouTube. Insofern nehme ich mal an oder hoffe mal, dass wir das auch hier zeigen können. Das ist, keine Ahnung, eine Firma, ich weiß es nicht, habe keine Ahnung, wo das genau herkommt. Die haben hier einen 3D-Desktop und wirklich einen Desktop, also einen Schreibtisch, wo ich Dokumente in den Gegend rumschmeißen kann und stapeln kann und rumwerfen kann. In 3D. Aber jeder, der sich vorstellt, mit sowas arbeiten zu müssen, kann sich denken, allein wenn ich mal, keine Ahnung, User bin, in so einer Ansicht habe, mit 300 Dateien, die alle nur ein generisches Programm-Icon haben, da wird es dann sehr schnell unübersichtlich. Also das skaliert einfach nicht. Die Desktop-Metapher stirbt aus gutem Grund aus, weil die Desktop-Metapher skaliert nicht in die Hunderte, Tausende von Dateien und Unterverzeichnisse etc. pp. Bei dem Beispiel gibt es keine Ordner, aber du kannst dir auch, genau, Stapel machen. Richtig. Also das sind ganz tolle Sachen und es ist ganz witzig, aber es ist zum Arbeiten einfach nicht wirklich skalierbar in die Tausenden von Dateien. Ja, genau. Man könnte sich natürlich vorstellen mit irgendwelchen Volltext-Suchfunktionen. Jetzt sagt bloß, euch gefällt das. Ich gebe zu, es sieht natürlich sehr schick aus, ja. Aber stellt euch vor, ihr entwickelt ein Java-Programm und ihr habt, wie man das bei Java so kennt, dann drei tolle Namespaces und in diesen Namespaces liegen dann eure ganzen Dateien drin, irgendwie 8 Hierarchien tiefer. Das heißt, ihr habt hier irgendwie einen Turm auf einem Turm auf einem Turm oder sowas in Richtung. Deswegen gibt es ja mal Desktops. Viele Tische, viele Desktops. Also ich kann es mir auch nicht richtig vorstellen. Das ist eigentlich ein Dateimanager, wobei eben aus Mac-Sicht der Dateimanager, sprich der Finder, die Schnittstelle zum Rechner ist. Richtig, beim Windows ist es auch der File Explorer, heißt der, glaube ich, da, oder nur Explorer. Explorer-Exe, das ist im Prinzip für den User die Schnittstelle zum Rechner. Also die Unterscheidung zwischen diesen ganzen Komponenten, wer malt die Fensterränder und wer malt den öffnen Dialog und wer malt den Desktop und wer malt den Bildschirmschoner, das ist, ja. Beim Mac kannst du auch, ja genau, sag selber.
Oh nein, Hilfe. Bei Windows kann man auch die Shell austauschen, sprich dann hat man kein Explorer mehr, sondern irgendein von Drittherstellern, irgendein Programm, das highly configurable ist, sprich all die Leute, wo ihr Windows nicht mehr wie Windows aussehen lassen wollen, sind damit befriedigt.
Ja, guter Punkt. Obwohl es offiziell nicht themable ist, oder? Wie ist das da? Offiziell auch? Ah, okay. Ist dokumentiert. Okay. Bei macOS ist es so, dass es offiziell nicht themable ist. Aus dem Grund, dass man argumentiert, das GUI ist nicht eingeführt worden, um hier mit Bling angeben zu können, sondern dass alles dem User einfach gemacht wird und auch konsistent funktionieren sollte und deswegen auch überall gleich aussehen sollte, damit es eben dem User das Leben einfacher macht und nicht noch extra verwirrt, weil verschiedene Sachen. Ich glaube, wir machen das Video jetzt aus. Ihr hört mir gar nicht mehr zu. Ja, okay, von mir aus. Dann lassen wir es halt durchlaufen. Ja. Genau, was... ja, also ich denke, eigentlich ist es nur eine witzige Geschichte. Wer es angucken will, bumptop.com. Vermutlich ist es sogar eine Firma, irgendwie wollen es verkaufen, ich weiß nicht genau. Jetzt muss ich erstmal die Pflicht machen, also macOS fertig machen. Wobei wir im Prinzip bei macOS 10 schon sind, also wir sind schon angekommen. iCandy. Wir haben bei macOS 10 den iCandy nicht unbedingt im Alltag drin. Der iCandy kommt bei iTunes. Da habe ich ein Interface, was eher an so einen Hardware-Player erinnert, Brushed Metal. Und iCandy kommt auch bei Exposé oder bei Dashboards. Und so wie es aussieht, auch bei Time Machine. Das ist ja schon öffentlich, keine Ahnung. Wahrscheinlich wird da jetzt gerade irgendwo was vorgestellt, Neues. Das sind Sachen, die sind... es sind Unterbrechungen des User-Interface, insofern als dass es nicht das normale Aqua-User-Interface ist. Das kann man rechtfertigen, indem man, habe ich das jetzt alles Englisch gemacht, dann muss ich, na, ich mach's mal Deutsch. Kontext sensitiv. Dass ich kontextsensitive Alternativen biete zu meinem normalen User Interface. Das heißt, je nachdem, mit was ich mich gerade beschäftige, ändert sich die Art und Weise, wie mein User-Interface sich verhält. Damit kann man lustige Sachen machen. Bei macOS 10 ist es zum Beispiel in 10.4 so, dass ich so eine Art 2,5D habe. Also ich habe meinen Desktop und ich habe zwar keine Dreidimensionalität in diesem Desktop, aber ich habe konzeptuell eine Ebene drüber über diesem Desktop. Das sind sogar zwei Ebenen drüber. Das heißt, ich kann über ein Hotkey das Dashboard aktivieren und das Dashboard fährt dann über den aktuellen Desktop oben drüber. Und bietet mir die Möglichkeit, kleine Mini-Applikationen auszuführen, die sogenannten Widgets sind es bei macOS 10, ja genau, muss man aufpassen. Bei anderen Systemen heißen die Gadgets zum Beispiel, oder was gibt's noch? Applets. Jedenfalls bei Dashboard heißen die Dinge Widgets, Mini-Applikationen, die zum Beispiel ein Taschenrechner sind, ein kleines Puzzle. Ich habe eine Lavalampe bei mir rumliegen auf meinem Dashboard oder kleine Programmchen, die die CPU-Auslastung anzeigen, das Wetteranzeigen, genau, Klassiker, Uhren, Kalender, so kleine Sachen. Oder ich habe als alternatives Interface Front Row, wird auch über ein Hotkey aktiviert. Mit Front Row bekomme ich eine Ansicht, die erinnert eher an so eine Media Center Geschichte. Da sind dann vereinfachte Interfaces für iTunes, um Musik zu hören, iMovie, na gut, falsches Beispiel, iDVD, iPhoto, um DVDs zu gucken und um Fotos anzuschauen. So getrimmt, dass man das mit einer Fernbedienung relativ einfach steuern kann. Es gibt nur rauf, runter, links, rechts und Play. Oder was es an kontextsensitiven Sachen auch noch gibt, ist, glaube ich, im neuen Office gibt es diesen komischen Ribbon, was ist es auf Deutsch? So ein Gummiband irgendwie da oben drüber, was, glaube ich, seinen Inhalt verändert, je nachdem, was ich gerade tun möchte. Oder es passt sich dem an, was ich in der Regel oft benutzen möchte. Also dynamische Interfaces, die je nachdem, wo ich gerade bin und was ich tue, sich verändern. Ich weiß jetzt nicht, ob es da ein 10/5 irgendwie mehr geben wird. Es gab mal bei Apple, das kenne ich noch aus ganz alten Zeiten, die Contextual Menu Items, die haben aus beliebigen Text, den ich gerade bearbeite, Daten rausgezogen und dann versucht, den Kontext zu raten. Sprich, es hat zum Beispiel versucht, Telefonnummern rauszufiltern aus einem Text und mir dann entsprechend angezeigt, ja, möchtest du jetzt diese Telefonnummer anrufen? Oder es hat versucht, E-Mail-Adressen rauszufiltern aus dem Text und mir dann angeboten, bitte? Das kann sein, dass es mit Office sowas auch gibt. Ich spreche da jetzt von macOS, ich glaube 7.6 war das damals, wo es die Contextual Menu Items als Add-on gab. Das war ganz witzig damals, ja. Ja, so wie es aussieht, ist das, wo die Reise hingeht. Sprich, kontextsensitive Interfaces und Browser-Interfaces. Wobei Browser jetzt dann noch weiterführen könnte mit Browser-Betriebssystemen. Da machen wir vielleicht nachher beim Outlook noch ein bisschen was. Ja, richtig. Also, ja, wobei das bei Amazon eher nur personalisiert ist. Ja, es ist die Frage, was ist kontextsensitiv, was ist personalisiert. Bei Amazon verändert sich nicht das User-Interface, je nachdem, was für Profile du hast.
Einfach die Funktionen, die ich wahrscheinlich häufig benutze, dass die mir im Vordergrund.
Das wäre zum Beispiel schon kontextsensitiv, genau. Dass Amazon versucht zu raten, was dich interessiert und dementsprechend andere Sachen aufbringen. Ja, genau. Zum Beispiel auf der Startseite, meint Uli. Ja, genau, sowas wäre, denke ich, schon kontextsensitiv. Also, das könnte man da schon reintun. Aber ich glaube, den Rest sparen wir uns für den Outlook auf. Uns fehlt nämlich noch ein Desktop-Environment. Und das war XFCE. Genau, und das darf Schabi jetzt machen.
Okay. XFCE, genau, das ist ein Desktop-Environment. Ursprünglich stand das für das XF, für X-Forms. Sie haben auf X-Forms als Bibliothek aufgebaut und haben versucht, CDE ein bisschen nachzubauen oder sich davon zu inspirieren lassen. 1996 hat Olivier Faudin damit begonnen. Sein Ziel war immer, das Ganze schlank und schnell zu halten, im Gegensatz zu den anderen Umgebungen. Ihm war damals, glaube ich, auch der FVWM2 ein bisschen zu blutig und so weiter. Und dass das eben einfach zu konfigurieren ist. Es gibt, wer es mal kurz testen will und nicht schon irgendwie in Linux hat, wo er sich den mal schnell installiert, gibt es mit XFLD eine Live-CD, die auf Ubuntu basiert. Und inzwischen ist also XFCE und Unix als Alternative zu den großen zwei, KDE und GNOME, etabliert. Seit Version 2 haben sie einen eigenen Window-Manager dabei, diesen XFWM. Bei Version 3 haben sie alles nochmal komplett neu geschrieben und setzen auf GTK Plus auf. Also dieselbe Bibliothek, die unter anderem auch GNOME verwendet und sind themable. XFCE bietet auch die Möglichkeit, kann man konfigurieren, dass er beim Starten diese ganzen lustigen Hintergrunddienste, die GNOME und KDE so benötigen, Debus und den ganzen Quatsch, dass er das Ganze beim Hochstarten gleich mitstartet, damit die KDE und GNOME-Applikationen ein bisschen einfacher haben. Man kann aber auch sagen, lass das Zeug einfach weg, ich verwende nur saubere X-Applikationen, die das Ganze nicht brauchen. Und wobei die GNOME-Applikationen sind meistens recht gutmütig, die starten sich das Zeug bei Bedarf. Bei KDE gibt es aber ein paar, die sind ziemlich zickig, wenn diese Dienste nicht schon vorher laufen. Version 4, da haben sie ihre Architektur komplett wieder erneuert, zum Beispiel für Plugins und so weiter. Sie haben definierte APIs und sind schön erweiterbar. Und man kann jetzt also auch eigene XFCE-Applikationen für das Environment schreiben. Wenn du wirklich sozusagen Plugins schreiben willst, dann musst du die für Version 4 komplett neu machen. Aber es gab bei Version 3 noch nicht wirklich externe Plugins, weil es eben keine saubere Schnittstelle dafür gab. Zu den normalen Applikationen sind sie, zu X11-Applikationen sind sie von jeher kompatibel. Also normale X-Applikationen wie Xterm, OpenOffice, Opera und so, das läuft problemlos drunter. Und mit Version 4.4 haben sie also so Transparenz und Schatten, so ein bisschen Compass und Barrel und sowas nachgerüstet. und sind aber immer noch schlanker als KDE und Gnomi, was diese Laufzeit-Voraussetzungen anbelangt. Ich habe hier mal einen kleinen XFCE in einem X-Nest am Laufen. So sieht also in Ruhe XFCE aus, wenn man sich jetzt einloggt bei Debian. Ich habe hier unten so eine Taskbar, die ein bisschen an CDE erinnert. Wer es CDE noch kennt, da sind normalerweise noch vier fette Buttons, wo man die vier Desktops umschalten kann und so weiter. Es können auch mehr sein, das gibt es da noch als Plugin, aber dass ich hier unten sozusagen meinen File-Manager und so weiter habe oder auch aufklappbare Menüs in so einem Teil, das nicht die ganze Bildschirmbreite hat, sondern irgendwo in der Mitte umeinander schwabbelt, das haben sie sozusagen von XFCE sich inspirieren lassen, von CDE sich inspirieren lassen. Sie haben aber hier oben zum Beispiel eine zweite Menüleiste, wo ich jetzt hier meinen Pager drin habe. Wenn ich also hier jetzt ein Fenster öffne und dann kann ich hier auf den nächsten Desktop wechseln und dann ein anderes öffnen oder so. Und ich kann also hier auch dann natürlich Fenster hin und her schieben, diese üblichen Funktionen, die brauchen wir jetzt nicht alle durchprobieren.
Mach mal das Menü auf links.
Meinst du das hier?
Links am Fenster.
Am Fenster, das da? Man kann also hier...
Send to,
da kannst du auf einen anderen Workspace senden. Nein, Send to schickt es nur an einen anderen, glaube ich. Also das ist jetzt... Nein, der Haken sagt nur, wo es jetzt ist. Das ist leider nicht auf mehrere Workspaces. Also XFCE, zumindest diese Oberfläche hier, kann das nicht. Der Xinderama-Support ist auch so, dass wenn man auf jedem Bildschirm alle Desktops parallel schaltet und nicht einzeln. Das ist auch das, was mich ein bisschen nervt da dran. Also so sieht ein Standard XFCE aus. Das, was ich hier gerade am Laufen habe, ist ein von mir ein bisschen getunte XFCE. Also hier unten habe ich dann in der Leiste ein bisschen mehr drin. Ich habe auch den Pager unten und hier noch ein eigenes Menü. Bloß die Schrift ist im Moment gerade ein bisschen kleiner. Ich habe ein paar Mal die Auflösung wechseln müssen für einen Beamer und dann hat es mir irgendwie die Schriftgrößen zerschossen. Hier so Power Manager und Netzwerk und so weiter, alles mögliche drin, Clipboard Manager. Also man kann sich den auch die Fensterrahmen sehen, wenn man das vergleicht, anders aus als hier drin. Also dieser Window Manager XFWM ist auch themable. Gibt es ein paar Dutzend Themes zum Auswählen. Das ist so der Einstellungsmanager, wo man dann wählen kann, was man alles hat. Also mehr als genug. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht im Einzelnen durchprobieren. Er ist auf jeden Fall ein bisschen schlank und ressourcenfreundlich im Vergleich zu KDE und Gnomi. Wer also die Großen nicht so gern mag, kann den auch gern verwenden. Genau, dann hätten wir die Demo von XFCE auch durch. Sollen wir dann Richtung Vergangenheit gehen oder Richtung Zukunft? Die hier? Wenn ich das Fenster ikonifiziere, da oben ist... Das Fenster ist hier oben immer und wenn es ikonifiziert ist, sind eckige Klammern um den Titel.
Weil bei XFCE3 war es irgendwie anders, da hätten sie normale Icons gehabt. Da war es entweder ein Icon oder es war
Fenster. So, Xterm Iconic. Dann startet das andere hier mit eckige Klammern und ich kann es dann groß machen.
Ja, also zum Beispiel kann man beim Xterm gibt es minus groß T und minus, was war das, N, glaube ich, oder sowas?
Minus klein N oder minus auch groß N?
Und da kannst du einen Namen angeben.
Mhm. Achso, klein N. Und groß T ist der große, oder? Das wird von meiner Shell RC umgeschrieben, weil die nämlich Host Benutzername at Hostname und das aktuelle Verzeichnis in den Titel neu schreibt. Also da hat Xterm bietet die Möglichkeit, dass das Programm per Escape-Sequenzen den Titel setzt. Also es kommt... Ja, sollen wir jetzt in die Vergangenheit einsteigen? Gut.
Ist in
Okay, dann gehen wir jetzt wieder in die Vergangenheit. Mal so gute 20 Jahre zurück wieder, da die Zeit war, auch der Mac seine Anfänge hatte. Zu dieser Zeit ist auch von einer Firma, die Amiga hieß, dann schier pleite ging und von Commodore gekauft wurde, ein Computersystem namens Amiga auf den Markt gekommen dann. Erschienen 85, wirklich kaufen in Massen konnte man es dann 86. Sie hatten eigentlich auch eine grafische, fensterbasierte Oberfläche. Sie hatten ein funktionierendes Plug-and-Play. Und zwar in der Form, Hardware, die man dran gestöpselt hat, hatte auch einen ROM-Chip drauf, der durch Bus-Enumeration hat das System rausgefunden, welche Hardware dranhängt. Und in dem ROM-Chip war der Treiber drin. Und den hat er dann beim Booten gleich geladen. Und ich stecke das Ding an und es funktioniert. Plug-and-Play. Ungefähr 10 Jahre, bevor es Microsoft versucht hat und 20 Jahre, bevor es bei Microsoft funktioniert hat. Also sie waren nicht die einzigen, die das hingebracht haben, aber sie haben es auf jeden Fall hingebracht. Es wurde auf Disketten ausgeliefert. Der System kann, war 256 Kilobyte groß und ist in das sogenannte Firmware RAM geladen worden beim ersten Booten damals. Später war das dann im ROM. Ich habe hier, wo haben wir, hier eine kleine Demo. Lassen wir das Ding mal starten im Emulator. Ein Original Amiga OS 100. Also Version 1.0.0, wie das erste, das damals in Serie ging. Der bootet so hübsch hoch. Während dieser Zeit hat er Grafik und Hardware getestet und ein bisschen Soundtonfolgen, so blub und sowas ausgespielt. Ist jetzt hier, der Emulator ist ein bisschen langsam, weil er den in Originalgeschwindigkeit emuliert gerade. Sonst läuft das alte OS nicht, wenn man dem einen schnelleren Prozessor emulieren lässt, dann schmiert es ab. Auch die Diskette wird in Originalgeschwindigkeit emuliert, ungefähr 8 Kilobyte pro Sekunde bis 10, was der gelesen hat, also so ungefähr ISDN-Geschwindigkeit. Ja, sie hatten damals das hübsche Feature, sie haben einen Grafikprozessor, der sehr gut mit Bits umgehen kann, also richtige Hardwarebeschleunigung. Und dieser Grafikprozessor, den haben sie auch genommen, um das Sektorformat vom Floppy-Controller zu dekodieren. Der Floppy-Controller hat das Zeug roh eingelesen und diese Bit-Codierung, die man da macht, Bit-Stuffing und Sektor-Codierung und so weiter, das hat der Grafikchip dann gemacht. Also der Floppy-Controller hat das ins Grafik-RAM geschrieben, dann hat der Grafikchip diese Sektoren dekodiert und dahin kopiert, wo es die CPU dann wirklich gebraucht hat. War also ganz lustig. Also das ist jetzt eine Amiga Workbench 1.0. Ja, viel gibt es da nicht zu sehen. Ich sehe gerade, ich habe den auf ein halbes Megabyte Memory konfiguriert. Das war schon doppelt so viel, wie der originale Amiga 1000 damals hatte. So sahen die Fensterchen aus. Das Fenster, das aktiv war, hat so durchgezogene Linien gehabt. Das Fenster, das nicht aktiv war, hat diese Felder so komisch schattiert gehabt. Es ist übrigens nicht so, dass rechts oben das Fenster maximieren ist, sondern, ja, wie gesagt, auch die Diskette wird in Originalgeschwindigkeit emuliert, darum ist das Zeug so kreuzlahm hier. Also links dieser Knopf ist Fenster schließen. Von Diskette ja. Der lädt ja diese einzelnen Bildchen und Symbole, wie die aussehen und so weiter. Dass die Maus ruckelt, ist jetzt eine Sache des Emulators, weil der Emulator aus Geschwindigkeitsgründen nur 5 Frames pro Sekunde emuliert. Im Moment gerade, das ist ein bisschen... Also diese beiden Knöpfe hier rechts sind nicht Fenster maximieren und minimieren, sondern das ist Fenster nach hinten und Fenster nach vorne. Das ist auf jedem System anders. Und hier gibt es natürlich Fenster vergrößern, verkleinern und so weiter. Also das Geruckle und so weiter, das könnte man jetzt dem Emulator zuschreiben. Ich habe es mir jetzt gespart, 3 verschiedene Hardware-Varianten davon herzuschleppen. Okay, dann können wir den hier mal töten. Gehen wir weiter. Amiga OS 1.0. Bisschen sowas zu den Grundlagen dazu. Genau, wir haben also die Systemarchitektur damals war also, wir haben die Graphics Library, Low Level, ich gehe jetzt nur auf die grafische Oberfläche ein. Das ist also das, was für die GIMP-Leute ungefähr der GDK-Lib entspricht. und so eine, und die X11 diese Aufgaben sozusagen übernimmt. Zeichnen, Blitten, Clipping, Farbpaletten managen, Sprites, also in Hardware bewegte Objekte drüberblenden, Bobs, das sind Objekte, die vom Coprozessor in den Grafikspeicher sozusagen reinkopiert werden, wo also die CPU nichts machen muss. Das Management der Coprozessoren, Copper und so weiter, das hat diese Graphics Library gemacht. Dann gab es die Font Library, die hat sich ums Schriftrendering gekümmert, also das, was man heutzutage der X-Font Server oder Pango oder so weiter machen. Die Intuition Library war dann die eigentliche grafische Oberfläche, die hat sich um Fenstermanagement, Screenverwaltung, Tastatur- und Maus-Events und so weiter gekümmert. Und das, was zum Beispiel ein Knopf oder ähnliches ist, was solche Events empfangen kann, das nannte sich da Gadgets. Heißt überall anders. Also sie hatten damals ein wirklich eventbasiertes System mit so einem Event-Queue pro Fenster. Man konnte sich also so Queues ohne Fenster anlegen und so weiter. War alles ziemlich flexibel, ziemlich schlank. Und Amiga Workbench war dann dieser Dateiprogrammmanager, den wir gerade gesehen haben, mit diesen Diskettensymbolchen und so weiter. Das war eben dann eigentlich eine normale Applikation. Das Ganze hat, wie gesagt, in diesem ROM Platz gehabt. Diese Stadtdiskette hat eigentlich nichts anderes gemacht, als die Farbpalette einzustellen und per Systemaufruf LoadWB im ROM die Workbench zu starten. Und die hat dann von der Diskette zum Beispiel wieder das Symbol gekratzt, wie jetzt das für diese Diskette konkret aussieht und so weiter. Also es, die Funktionalität an sich war eigentlich alles im ROM vorhanden. Das war geschrieben in einer Mischung aus C, Assembler und BCPL. Sie wollten ursprünglich ein System namens CAOS, Commodore Amiga Operating System, nehmen, wobei das auch bloß ein Arbeitstitel war, nachdem sie von Commodore aufgekauft wurden. Und haben aber kurz, also die grafische Oberfläche und das ist, haben sie so genommen, aber den Kern vom System, also Multitasking und so weiter, haben sie kurz vorm Release weggeschmissen und durch ein Rewrite ersetzt, durch die sogenannte EXEC und die DOS Library. EXEC war sozusagen Prozessmanagement und DOS war dann Disketten-Dateisystem und so weiter. Das ist auch sehr flexibel gewesen, aber eigentlich nicht Thema des heutigen Abends. Heute geht es nur um Desktops. Also es gab dann diese Updates 1.1 bis 1.3. Da war dann zum Beispiel, das war schon in einem ROM drin, dann bei Amiga 2000, Amiga 500 sind die Maschinen, die damit ausgeliefert worden sind. Sie haben ein paar kosmetische Updates gehabt, zum Beispiel die Streifen in diesen Fenstertiteln haben ein bisschen anders ausgesehen. In Europa haben die Geräte PAL statt NTSC ausgegeben. Es gab Color Fonts in der UI, also Schriften, die wirklich Farben hatten. Für Videotitel und ähnliches ist der Amiga oft benutzt worden und da ist sowas natürlich ziemlich lustig. Da können wir hier mal, da können wir hier auf Speed Maximum gehen, genau, können wir den mal, so sieht der aus. Also sieht, man sieht hier bloß zwei dicke Streifen statt fünf dünne, aber sonst hat sich nicht wesentlich was geändert. Es sind eben so inkrementelle Updates, ein bisschen Produktpflege in Anführungszeichen, was also in den 5 Jahren zwischen 85 und 2000 so passiert ist. Es gibt hier noch diese legendäre Demo von dem Jongleur, die war damals auf allen Messen zu sehen, 4096 echte Farben dargestellt, das war damals ziemlich revolutionär und auch noch gleich animiert und in Farbe und mit Sound. Und das war also auf den Messen damals ziemlich begeistert von den Leuten. Oder es gab hier diese, was noch interessant ist, ist das Screen-Konzept. Wenn eine Applikation mit der Auflösung und Farbtiefe vom System nicht zufrieden ist, kannst du einen eigenen Screen öffnen. Und die Amiga-Hardware hat es dann zugelassen, dass ich hier im Bildschirm, während der Bildschirm läuft, innerhalb von 2-3 Bildschirmzeilen diesen Modus umschalte. Ich habe jetzt also hier sozusagen eine komplett eigene Bildschirmkonfiguration für diese Boing-Demo. Und eine für meine Systemworkbench. Und mit diesen Dingern hier kann ich also zwischen diesen Screens umschalten. Also so eine ganz andere Art von virtueller Desktop in Anführungszeichen. Und das ist jetzt die Boing-Demo. Die hat auch ein bisschen Geräusch, aber das war die Demo, die allererste Messe-Demo vom Amiga-Prototyp, der war damals noch aus irgendwelchen Gals und Ähnlichem zusammengestöpselt und hatte ungefähr die Größe von einem Kühlschrank. Mit dieser Demo und dem Wissen, das Zeug kann man in Chips gießen und dann hat es auf dem Schreibtisch Platz, haben es die Amiga-Leute geschafft, von Commodore aufgekauft zu werden. Gut, auch tot. Gehen wir weiter. Amiga OS 2.x. Das sind dann die Geräte Amiga 600, Amiga 2000, Amiga 3000. Der ist 1990 erschienen. Die haben am Chipsatz ein bisschen was aufgebessert, aber nicht viel. Ein paar kosmetische Updates, neues Look and Feel. Sie haben Fensterminimierung dazu gemacht, weil das die Leute wollten. Sie haben Internationalisierung. Und zwar nicht wie, dass ich 17 verschiedene Versionen von dem Programm übersetzen muss, wie heutzutage bei Windows zum Beispiel ist, sondern ich kann während dem laufenden Betrieb die Sprache umstellen und die Applikationen passen sich dran an, während das Programm läuft. Dann haben sie Vektorfonts nachgerüstet, das macht auch diese Fonts-Library ganz transparent. Wenn die CPU langsam war, hat man häufig benötigte Größen als Bitmap-Font vorcachen können. Das war alles, die Applikationen haben gar nichts davon mitbekommen. Was ich sehr schön fand, war das Konzept der Data Types. Input-Filter für Bilder, Hypertext bis HTML und alles Mögliche war über diese Data Types abstrahiert. Man hat für ein Programm einmal die Data Type-Schnittstelle Bild implementiert und konnte dann 60, 70 verschiedene Bildformate lesen und schreiben, die es gerade so gab. Oder einmal die Data Type-Schnittstelle für Sound und dann konnte man alle Sounds lesen und schreiben, die es so gab, von IFF, WAV. Und MP3 gab es damals noch nicht, aber inzwischen gibt es auch für MP3 Data Types. Also eine vom System zur Verfügung gestellte Schnittstelle, wie ich Dateien öffnen kann. Für Textdateien gibt es dann eine abstrakte Schnittstelle, wo ich solche Geschichten wie Absätze, Hyperlinks und so weiter habe. Und das macht es also sehr mächtig. Und A-Rex ist eine Skriptsprache, die da dann mitgeliefert wurde. Das ist ein Abkömmling vom Rex von IBM. Die Applikationen bieten Schnittstellen an, Kommandos, und mit die können sich also gegenseitig solche Kommandos schicken und mit Rex kann ich selber Skripte in diesen Kommandos schreiben. Das geht so weit, dass sogar eine komplette Office-Suite, das sieht aus wie eine Office-Suite, sind in Wirklichkeit ein paar getrennte Programme, die mit Hilfe von A-Rex zusammengestöpselt wurden. Und die größte Änderung, gerade bei Oberfläche, ist das BOOPSI. Basic Object Oriented Programming System for Intuition. Wir erinnern uns, Intuition ist die Grafikbibliothek. Die war ja schon eventbasiert, da haben sie jetzt objektorientiert nachgerüstet sozusagen. Ähnliches Konzept wie GTK, nur 1990, also ein paar Jahre früher. Es ist auch programmiersprachenunabhängig. Sie haben das Layout zum Beispiel von diesem Dispatching für virtuelle Funktionen und Ähnliches so gemacht, dass die C++-Compiler, die es damals gab, dasselbe Layout für ihre Klassentabellen hatten. Das heißt, ich habe das Zeug spezifiziert und es waren gleichzeitig C++-Compiler. Klassen. Oder in C oder in Basic, was ich sonst für Sprachen hatte. Und ich kann solche Events koppeln. Ich kann zum Beispiel sagen, ein Eingabefeld für Zahlen und ein Schieberegler sind gekoppelt und dann gleichen die ihre Werte automatisch ab, ohne dass ich als Programmierer eine Zeile Code dafür schreiben muss. Und dann gab es natürlich Erweiterungen wie MUI und Reaction, die also eigene Widgets für diese Bibliotheken zur Verfügung gestellt haben, mit viel Eye-Candy für die damalige Zeit. Amiga OS 3.x, das ist dann so das Ende der Entwicklung, bevor sie dann hintereinander 10-mal pleite gegangen sind, so ungefähr. Der AGA-Chipsatz, Advanced Graphic Adapter, da haben sie ein bisschen mehr nachgelegt, konnten dann wieder fast mit dem mithalten, was die PCs zu der Zeit hatten. 7 Jahre Entwicklung gehen halt nicht mal am PC spurlos vorbei. Sie haben viel in der Software optimiert, also das System ist tatsächlich von Release zu Release schneller geworden bei bestehenden Funktionen, wenn man die so nachmisst. Und sie haben sich ein bisschen auch getrennt von der Hardware, Retargetable Graphics und Ähnliches. Man kann also fremde Grafikkarten einplacken und so weiter. Wie das System dann aussieht, wenn man es bootet, das können wir uns hier mal anschauen. Ja, so ein kleiner Boot-Gag. Und also man sieht, es ist ein bisschen bunter geworden. Man hat ein paar, das ist also das System, das ich am Amiga benutzt habe, bevor ich dann auf Linux umgestiegen bin, so vor ungefähr 10 Jahren. Und das habe ich letztens mal von einer alten Seagate-Platte, die tatsächlich noch lief, nach langem Suchen einen Rechner gefunden, wo ich das Zeug migrieren konnte. Und Da haben wir also, wir können hier mal in Wordworth starten, ein Textprogramm. Alles Originalsoftware. Das Programm öffnet übrigens auch wieder einen eigenen Screen. Das Konzept hatte ich ja vorher schon erläutert. Dass das jetzt so ein bisschen wackelt, liegt an der Maussteuerung vom Emulator. Die ist nicht so ganz optimal. Oder wir haben TurboCalc oder Personal Paint. Also da könnte man jetzt ewig umeinander tun. Ich könnte auch noch ein paar Demos zeigen, aber die Zeit ist eh schon am Rumgehen. Da würde ich sagen, hören wir mit dem auch auf. Aber auf jeden Fall was Interessantes, vieles von den Konzepten wird heutzutage in den Systemen, entdecke ich wieder und denke mir, das gab es doch damals schon, entweder mitgeliefert oder vieles auch als Add-on, was ich jetzt nicht erwähnt habe. Und es ist also manchmal interessant, wenn man sieht, dass ein paar Sachen dann plötzlich wieder auftauchen. Gut, ich schiebe es noch kurz ein, weil ich es auf den Folien, auf der Ankündigung erwähnt hatte, ZWM, weil so schön von A bis Z. Zum einen habe ich herausgefunden, es gab ein ZWM, das war ein Fork vom KDE Window Manager, als der mal richtig scheiße war. Und als der dann wieder besser wurde, ist das Ding gestorben und ich habe es nicht mal mehr geschafft, das irgendwo zu finden. Aber was ich eigentlich erwähnen wollte, war ein UI-Toolkit für SDL-Applikationen. Weil die stehen in dem Problem, sie haben eigentlich nur einen Framebuffer, wo sie reinrendern, sind irgendwelche Spiele und ähnliches und wollen jetzt aber trotzdem vielleicht irgendwo ein Fensterle darstellen oder sowas. Und da haben sich also Leute die Mühe gemacht, einen eigenen Window-Manager sozusagen dafür zu machen, inklusive Grafikbibliothek. Allerdings, es ist länger nicht mehr abgedatet, mir ist es nicht gelungen, das Zeug durchzukompilieren. Aber ich habe auf einer Webseite inmitten lauter japanischem Text einen Screenshot immerhin dazu gefunden. Und insofern, vielleicht schafft es ja jemand, das wieder zu bauen. Aber ich habe herausgefunden, es gibt inzwischen zwei, drei andere Projekte, die diese Aufgabe übernehmen. Sie haben aber leider nicht so einen kurzen, hübschen Namen wie ZWM. Gut, wer mag? Mike? SDL ist Simple Direct Media Layer. Das ist so eine Art offener Standard-Konkurrenz zu DirectX in Anführungszeichen. Also für Spiele, Videoplayer und was weiß ich was, die Leute, die Multimedia machen. Und es ist portiert zumindest auf X11, Windows, macOS, irgendwelche Framebuffer in Embedded-Geräten. Ich glaube auch an einem Amiga und Atari-Port wird gearbeitet und so weiter. Also so ziemlich alles, wo sich noch irgendjemand dafür interessiert, ist das Ding im Moment portiert worden. Und also ziemlich viele freie Spiele setzen auf diesem SDL eben auf. Der bindet dann auch OpenGL ein für 3D-Grafik. Da kann man also sagen, hier in diesem Fenster habe ich jetzt 3D-Grafik und da hat man dann volles OpenGL drin.
Wow, eine letzte Folie, wo tot draufsteht. Nicht schlecht. OSC, möchtest du noch was von OSC wissen? Tod OS X, nein. Zu den alten, ich hätte noch ein altes Geos gehabt, aber das liegt zu Hause in Friedrichshafen, das habe ich so schnell nicht herbekommen jetzt, egal. Ich möchte noch ein paar Stichworte fallen lassen, ohne die ich euch nicht rauslassen will. Und dann vielleicht ein bisschen nochmal Ausblick auf die Zukunft. Ah, das ist ja Geos. Geos für Commodore, das hatte ich. Ich hatte einen 128er sogar. Keinen 64er, sondern 128D mit internem Diskettenlaufwerk. Das war ziemlich cool damals. Ja, so sah das aus. Ja. Es war nicht früher alles besser. Es war nicht früher alles besser. Nein. ja. Ja. Das war schon cool. Also was ich euch noch auf den Weg mitgeben will an Google-Stichwörtern, die meisten Sachen, die wir jetzt angeschaut haben hier, das waren WIMPs. Also falls ihr mal wieder in die Verlegenheit kommt, euch über User Interface unterhalten zu müssen, das steht einfach für Windows, Icons, Menus und Pop-Ups. Das sind so die klassischen Grundelemente, die moderne User Interfaces heute haben. Um mal zu zeigen, dass es auch Alternativen gibt. Das ist sogar hier auch. Geh mal auf die Anfangsseite nochmal. Die haben sogar, das ist wirklich witzig hier, die haben zum Beispiel hier statt dem Desktop gab es auch zwei Vertreter mit der Zimmermetapher, Room-Metapher. Am prominentesten ist MS Bob. Ich klicke mal rein. Das war meine Microsoft-Innovation. Da hatten sie versucht, statt einem Schreibtisch als Basismetapher ein Zimmer als Basismetapher zu nehmen. Und in diesem Zimmer hatte man dann verschiedene Sachen. Es gab dann auch irgendwie so eine Art Sekretär. Es gab irgendwelche andere Gebiete, in die man sich bewegen konnte, um verschiedene Sachen zu machen. So komische, unseren Rolodex da unten. Hat sich aber nicht durchgesetzt. Das war dann wohl den... Das Fenster, ja, gute Frage. Ich hatte das nie selber im praktischen Einsatz. Von daher kann ich das nicht kommentieren. Ich kenne es auch nur vom Hörensagen, von Screenshots. Insofern der Vollständigkeit halber. So hätte das ausgesehen, wenn es nach Microsoft gegangen wäre. Ja, das sieht aus, Schabi meint, das sieht aus wie ein Schreibtisch hier mit, ja. Ja, Alex meint, es wäre konsequent. Im Prinzip, ja, vermutlich haben sie auch gedacht, denken muss einfach weiter, machen linear so und gucken, was passiert, wenn man dann statt dem Schreibtisch auch noch ein ganzes Zimmer hat. Aber, es wird den meisten Leuten halt dann doch zu dämlich. Also der Trend geht einfach ins Abstraktere hier, weil du kommst mit diesem ganzen Spatial, das ist auch ein klassischer Spatial-Vertreter, das heißt, ich habe wirklich eine 1:1 Korrespondenz zwischen echten Objekten und der grafischen Repräsentation, das skaliert halt nicht. Das war damals schon absehbar eigentlich. Also mal Alternativgeschichten. Wenn wir gerade hier auf der Seite noch sind, mobile Geschichten. Das wären hauptsächlich diese Pen-basierten Teile, direkt drüber. Da habe ich natürlich als Apple-User den Newton gleich als schönes Beispiel. Ja, hey, komm. Der Newton hat sich auch klassischerweise als Grundkonzept, als Grundidee die Analogie zur realen Hardware genommen. Sprich, der Newton war als Organizer geplant, ist Personal Digital Assistant, sprich die Default-Umgebung war so eine Art Notizzettel, das ist das oberste hier. So liniertes Papier, was man ewig scrollen kann, weil es halt digital ist, habe ich da kein Ende. Ich fand es ganz witzig, ich habe heute noch drei Stück. es gab zu diesem kein. Die Dinger sind zu groß. Heute laufe ich mit dem Telefon, mit dem Handy in der Gegend rum. Das ist ein halbes Smartphone. Das ist nicht ganz so ein teures Teil, aber es kann zumindest das Podcasts und Radio hören. Noch kein iPhone, nein. noch. Das war dann auch, sollen wir auf die Touchscreen-Interface gerade kommen, wenn es Pen-Based hieß. Also das ist schon ein User-Interface gewesen, was Handschrifterkennung hatte. Das war das tolle Feature vom Newton OS, was allerdings noch nicht so ganz funktioniert hatte in den 1er-Releases. In den 2er-Releases ist es dann besser geworden. Aber irgendwie hatten sie dann ihren Ruf schon weg und sind die nie wieder losgeworden. Was haben wir noch? Heutzutage ist es halt Windows Mobile, was du auf diesen PDAs drauf hat. Palm hat sich ziemlich verabschiedet. Symbian hat es noch, wobei das eher für die Smartphone-Richtung, in die Smartphone-Richtung gehört. Ja. das muss dann schon jemand gewesen sein, der Newton OS 2 hatte. Newton OS 1, gut. jetzt muss ich mal schauen, was ich noch alles erwähnen will. Bei Touchscreen-Geschichten, schieben wir die Multitouch-Sachen ein. Touchscreens sind ja wieder, zum Beispiel. Touchscreen-Experimente gibt es seit Mitte der 80er Jahre. Und das ist mal eine ganz aktuelle Geschichte von, ein Dozent an der Uni New York war das, glaube ich. Das ist eine kleine Demonstration. Das ist ein Projektor. Da wird von hinten drauf projiziert auf eine Leinwand. Und ich kann oben vor diesem... Ja, jetzt muss ich sogar Ton. Ich kann dann oben vor diesem Display stehen und mit nicht nur mit einem Stift, sondern mit der Hand, es werden alle Finger erkannt, es werden auch zwei Hände unterstützt, kann ich da drauf touchen auf diesen Touchscreen und der Rechner kann dann mehr Sachen machen als nur mit einem Stift. Er kann zum Beispiel zoomen, rein, rauszoomen, ist eine ganz tolle Sache. Sie haben lustige Spielchen hier mit vektorbasierten Grafiken, die man dann intuitiv verformen kann, verschieben kann. Und dadurch ergeben sich halt im Vergleich zu den stiftbasierten User Interfaces, die nicht wirklich so toll sind, noch keinen großen Mehrwert bieten gegenüber mausbasierten Systemen, mal richtig einen Mehrwert kriegen. Das ist richtig toll. Es könnte sein, dass man auch die Stärke des Drucks messen kann. Der Druck selber wird meines Wissens nicht am Display selber gemessen. Also das sind keine Sensoren in diesem Display, sondern es wird meines Wissens gemessen, wie stark du reindrückst oder dass du auf eine bestimmte Fläche drückst in der Verformung des Displays, was hinten eine Kamera sehen kann. Also da liegt dahinter, wo der Projektor steht, sind auch Kameras und die sehen dann, wo du drauf drückst, indem sie die Veränderung da irgendwie mitkriegen. Also das reicht dann auch. Mal schauen, vielleicht kriegen wir das jetzt dann auch demnächst im Markt, sprich mit dem iPhone, Multitouch. Mal gucken, was da so kommt. Ja, sie haben aus irgendeinem Forschungslabor einen Tisch rausgekramt, den sie mal als Fallstudie irgendwo hingestellt haben, um auch was zu haben, ja. Aber auf dem Markt, keine Ahnung.
Auf dem iPhone-Display, der ist schon ein bisschen winzig für solche Spielchen. Der hat ja einen Finger schon kaum Platz, wenn man so Platzen hat wie ich.
Ja, das iPhone ist ein bisschen klein, das stimmt. Wird man sehen, wie das dann wirklich dann in der Praxis sich verhalten wird, so ein großer Tisch durch was anderes. Also was ihr angesprochen habt, war die Microsoft Surface Demonstration. Da ging die Interaktivität auch noch dahingehend, dass man unbelebte Objekte auf den Tisch drauflegen kann und der Tisch kann dann erkennen, was das ist und kann dann mit dem Ding kommunizieren. Sprich, wenn man ein Fotohandy auf den Tisch legt, dann kann man von diesem Fotohandy mit einer Handbewegung Dateien raufschieben oder runterschieben von diesem Teil. Das war eine ganz lustige Sache. Oh ja, sorry, hab ich die ganz vergessen. Ja. Ein paar Sekunden. Komm, jetzt tausch das Band aus. Oder müssen wir noch ein Band ein? Passt. Also ich habe noch drei Sachen, dann seid ihr von mir entlassen. Was ich gerne erwähnen würde, was mir irgendwie am Herzen lag und liegt, ist ein Konzept, das nennt sich dokumentenzentrisches Arbeiten. Und der Vertreter dafür ist OpenDoc. Das war mal eine Technologie, Ende der 90er, Mitte der 90er, wo es darum ging, dass man nicht mehr mit der klassischen Repräsentation von Dokumenten arbeiten möchte. Und die Dokumente sind halt entweder Textdokumente oder Bilddokumente oder sonst irgendwas. Sondern man wollte das Betriebssystem dahin ändern, dass man auf diesem Betriebssystem nur noch mit generischen Dateien arbeitet und in diesen Dateien würde sich dann das ganze Leben abspielen. Sprich, man kann dann ähnlich wie heute kennt man das als COM, was das Office noch macht. Man kann beliebige Felder aufziehen und darin dann sich eine Bildbearbeitungskomponente reinladen oder eine Hexbearbeitungskomponente reinladen oder was auch immer. Also das wäre eine Alternative gewesen zu dem Manipulieren von Dateien, wie man es auf dem Schreibtisch kennt. Insofern, dass hier man mit Dokumenten arbeitet, nicht mehr mit irgendwelchen Organisern und in diesen Dokumenten dann die Bedienung stattfinden würde. Hat sich nie durchgesetzt, finde ich ein bisschen schade, aber vielleicht kommt es mal irgendwann wieder. Allerdings diese ganzen Komponentensachen, wir hatten es bei GNOME vorhin mit Corba, ist überall wieder rausgeflogen, weil es den Leuten offenbar zu komplex war. Die mobilen Interfaces hatten wir auch. Okay, wenn ihr das euch zu Hause angucken wollt, es gibt zwei ganz, ganz berühmte Videos im Kontext von User Interfaces. Das eine ist der Knowledge Navigator. Das ist eine Designstudie von Anfang der 80er Jahre über assistenzbasierte User Interfaces, sprachgesteuerte User Interfaces von Apple. Das gehört meines Wissens Apple, deswegen können wir es nicht zeigen, aber ihr könnt mal danach googeln oder Wikipedia fragen, ob es das irgendwo gibt, der Knowledge Navigator. Das andere wäre Starfire von Sun, ist auch ein Video in der gleichen Schiene, was zeigt, was man so machen könnte. Da sind auch Touchscreen-Interfaces zum Beispiel drin. War, glaube ich, auch Anfang der 90er aktuell. Und das letzte wäre dann Webbetriebssysteme. Falls das jemand noch interessiert. der neueste Trend, wobei ich dann nicht genau sicher bin, ob das wirklich durchzuhalten ist, sagt, dass wir gar kein Betriebssystem eigentlich brauchen. Da gibt es einen berühmten Spruch von Marc Andreessen, Gründer von Netscape, der meinte, Betriebssystem, was ist denn das für ein Betriebssystem? Ein Betriebssystem ist nur ein Haufen schlecht debugter Treiber. Interessiert doch keinen Menschen im Betriebssystem. Der Ansatz da ist, dass man halt einen Browser möchte und außer dem Browser an und für sich nichts mehr braucht. Und der Browser ist dann mein ganzes User-Interface, mein ganzes Betriebssystem. Sprich, ich kann komplett in Google beispielsweise leben, Google Docs und Google Mail und Google Search und Google Images und Google was weiß ich und habe da meine komplette User-Experience drin. Ich brauche mich nie wieder um irgendwas zu kümmern, was ich Betriebssystem nennt. Warum auch? Meine ganzen Programme, meine ganzen User-Daten, meine ganze Arbeit kann ich alles über einen Webbrowser machen. Das wäre ein User-Trend, ein User-Interface-Trend, der zurzeit so mal gerade wieder eine kleine Veränderung verspricht. Im Zuge von Ajax und was wir alles haben, könnte man sich überlegen, dass es vielleicht sogar wirklich witzig ist. Man hat dann zwar Probleme mit Offline-Gehen, was ist, wenn das Netz ausfällt, kann ich dann nicht mehr arbeiten. Das wird gerade versucht, man versucht sowas zu umgehen dann, indem man den Browser irgendwie mehr gibt. Aber das wäre dann noch eine Idee, dass man dann von dieser Desktop-Metapher noch weiter wegkommt und noch weiter zum Browser kommt, indem man einfach alles im Browser macht. Also wieder zurück zu Thin Clients, ganz genau richtig. Dann schließt sich der Kreis. Okay, das war's von mir. Möchte noch jemand was zu User Interfaces von euch sagen? Oder hat jemand noch Fragen? Wie sieht's aus? Alle hinreichend erschlagen? Dann wird man jetzt entweder Keynote gucken oder zu Pasco gehen, je nachdem, worauf ihr Lust habt. Okay.